Zur Folge 110 des Belebu Podcasts. Wir sind die Beleuchtung Brüder, ich bin Tim, neben mir sitzt Benny. Hallo?
Hallo?
Jetzt sind wir irgendwie richtig, richtig spontan reingestartet.
Ja, wir haben kaum miteinander interagiert.
Ja, das stimmt. Das liegt daran, dass ich heute sehr energielos bin, beziehungsweise das Gefühl habe, so in der Aktivität ankommen zu müssen, weil ich den ganzen Tag vor meinem Bildschirm saß und wild da reingetippt habe. Und du bist meine erste menschliche Interaktion des Tages. Ich telefoniere ja auch nicht, aus Prinzip. Weil telefonieren...
Musst du nicht manchmal für die Arbeit telefonieren?
Krank macht, ja.
Telefonieren macht krank.
Telefonieren macht krank.
Im Kopf.
Also vorher auf jeden Fall.
Oder körperlich.
Auch das kann beides sein. Aber genug von mir. Jetzt habe ich ja schon fast 40 Sekunden nur über mein Leiden gesprochen. Jetzt möchte ich gern davon ablenken und zu dir über schwenken. Wie geht es dir?
Gut. Ich habe Weihnachtsferien hinter mir.
Ja,
fröhliches zwischen den Jahren, ihr alle.
Heute am 29.12. um 16.53 Uhr.
Kann man das sagen, dass Weihnachten vorbei ist.
Richtig.
Und das war eine schöne, entspannte, gute Familienzeit. Mit vielen schönen, guten, entspannten Tagen. Aber ich habe heute auch wenig interagiert, denn der Rest meiner Familie ist heute für 2 Nächte weggefahren.
Aber erst heute Mittag, oder?
Ja, aber ich habe seit heute Mittag nicht mehr. Das sind ja immerhin... Ja, wann sind die gefahren? So um 12 rum, also so 6 Stunden. Habe ich jetzt auch geschwiegen.
Du rechnest komisch.
Wieso?
6 Stunden wäre 18 Uhr.
Ach so.
Und es ist noch nicht
17,
mal 17 Uhr.
Ich habe 17 übersprungen. Ich habe tatsächlich, und ich glaube, das liegt an diesem, ich habe ja dieses, das haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, 16 und 6 und 6 ist aber 18. Ich habe die 16 gelesen, habe damit 6 assoziiert und war gleich bei 18 Uhr. Obwohl ich sogar noch den Sprung gemacht habe, dass es kurz vor nicht aufgerundet habe. Also 5 Stunden habe ich nicht interagiert.
Dann wäre es ja auch kurz vor 7, also kurz vor 19 Uhr. Wenn's
das geht immer weiter. Dann ist einfach, man denkt, es ist irgendwie 13 Uhr und plötzlich ist Mitternacht, denkt man im Kopf, weil man so in diese Falle kommt, dass es immer höher wird, die Zahl.
Es muss schwierig sein, du zu sein.
Naja, du trinkst heute eine Coca-Cola.
Ja, ich habe mir eine Coca-Cola mitgebracht.
Einfach so, ohne alles dazu, aus der kleinen PET-Plastikflasche.
Ist doch vom Umzug übergeblieben.
Ja.
Die letzte, glaube ich.
Da habe ich tatsächlich auch eine mal getrunken.
Mhm.
Habe ich mir aus dem Kühlschrank geschnappt.
Und konntest du dann abends nicht schlafen wegen des Zuckerrauschs?
Das Problem habe ich nie. Weder Koffein noch Zucker oder so. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich aufgrund von Cola wacher wurde.
Nee, bei normaler Cola kenne ich das auch nicht. Ich kenne das nur von Fritz Cola. Oder kennst du Joyt Cola noch?
Ja.
Boah, das war krass. Als weiß ich nicht, wann ich das erste Mal davon mitbekommen habe. Da war ich vielleicht so 15 oder so.
Ja,
oder
da auch so noch ein bisschen Koffein, ne?
Genau. Ich meine, es ist vielleicht eine Urban Myth, aber ich meine, die wurde sogar deswegen irgendwann vom Markt genommen, weil sie zu viel Koffein hatte.
Es gibt sie auf jeden Fall nicht mehr. Es gibt viele Colas, die das mit mehr Koffein. Fritz sagt ja auch, hat ja auch den Spruch, viel, viel Koffein.
Ja.
Und ich glaube auch Rebel Cola hatte mehr Koffein.
Kenn ich gar nicht.
Die gab es auch als Chili Cola. Die war ganz gut. Scharfe Cola. Lecker. Ich habe einen Cola-Test gemacht.
Hast du, glaube ich, schon mal erzählt? Nee, hast du, erzähl mal.
Ja, gibt es nicht viel zu erzählen. Wir haben uns irgendwie 4 oder 5 Dosen verschiedene Cola gekauft und dann einen Blind-Test gemacht.
Selbst organisiert.
Ja.
Ich dachte so, weiß ich nicht, wie man so ein Whisky-Tasting macht. Gehen wir irgendwo hin in eine Cola-Bar.
So ein Seminar, ein Cola-Seminar.
Genau, an der Volkshochschule. Sollten die mal anbieten, die brechen nämlich die Zahlen weg. Hast du gesehen?
Nee.
Haben die gerade, letzte Woche oder diese Woche, weiß ich nicht, gab es groß Alarm, weil vor Pandemiezeiten hatten die, glaube ich, so im Durchschnitt so knappe 10 Millionen TeilnehmerInnen.
Ja.
Und jetzt sind sie bei 3 Millionen.
Ah ja.
Das ist viel weniger.
Ja, die Chöre auch, habe ich gelesen.
Die Chöre?
Die Chöre haben keine Mitglieder mehr, weil erst war halt, das war halt richtig schlimm für die. Keine Zusammenkünfte, keine Konzerte, also keine Auftritte und auch noch Singen war noch extra belegt mit Auflagen.
Ja.
Und da sind die Leute ausgetreten, haben aufgehört und jetzt haben sie sich andere Hobbys gesucht. Jetzt spielen die Kicker professionell oder so.
Aber da steht man sich auch relativ nah.
Man schreit auch ziemlich viel.
Zumindest, wenn man es richtig spielt.
Ja.
ja, Wie sind wir jetzt darauf gekommen, auf die Volkshochschulen? Ach, der Cola-Kurs. Ja, lass uns den noch mal anbieten. Kann man einfach hingehen und sagen, hey, ich habe einen Kurs anzubieten.
Cola-Tasting.
Cola-Tasting.
Ja, ich glaube, die sind verzweifelt bei der Volkshochschule.
Richtig.
Die nehmen uns auch.
Die nehmen uns auch. Und dann gucken wir mal, wer da so kommt. Oder wir können so ein Podcast-Seminar anbieten.
Ja.
Wie man ein erfolgloser Podcast wird.
Das ist gut. Da können wir einiges zu sagen.
Auf dem Weg zur Erfolglosigkeit.
Aber wir können nicht garantieren, dass die Leute nicht am Ende doch erfolgreich werden aus Versehen.
Ja, das stimmt. Das müssen wir in einen Disclaimer reinschreiben.
Aber das ist ja andersrum auch. Wenn du sagst, auf dem Weg zum erfolgreichen
Podcast, kann man auch erfolglos da rauskommen. Ja, ist richtig.
Also es ist alles drin. Egal, ob du, ist es eigentlich egal, ob du anbietest, dass es erfolglos oder erfolgreich wird am Ende.
Na, wir könnten zum Inhalt machen, dass wir eine Neudefinition von Erfolg versuchen zu etablieren.
Ja.
Nämlich vielleicht, dass der Weg tatsächlich das Ziel ist. Also es überhaupt zu versuchen, ist der Erfolg.
Genau.
Was am Ende bei rauskommt, ist egal.
Das ist ja für viele, in vielen Ratgebern ist das ja genau das Ding. Krieg einfach den Arsch hoch, tu es. Das Tun ist der Sieg.
Ja.
Oder so ein Quatsch. Ja.
Eigentlich eine relativ naheliegende Erkenntnis, aber wahrscheinlich brauchen wirklich viele Leute externe Hilfe dabei.
Ja, immer wieder in verschiedenen Formen. MotivationssprecherInnen, irgendwelche Aphorismen,
ja.
Bücher,
ja.
Kleine, ja, solche Seminare. Was ist denn die gängige Definition von Erfolg? Selbstgesteckte Ziele zu erreichen?
Hübsch. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön allgemein. Ich hätte das jetzt schwierig gefunden, fest zu definieren, weil es ja sehr stark abhängig ist von dem Vorhaben. Also oder es ist auch sehr individuell. Für manche Leute ist Erfolg, ein krasses Auto zu besitzen oder verheiratet zu sein, Kinder zu haben.
Im Sinne von Status, ich habe zu was gebracht.
Ja, genau. Also irgendwie, ja. Aber das ist auch letztlich eine Erreichung eines Ziels.
Ja. Aber die Leute haben halt sehr unterschiedliche Ziele.
Eben.
Manche wollen alle Länder der Welt bereisen, andere wollen eine Familie gründen. Wieder andere wollen einfach so viel Cola wie möglich trinken.
Habe ich gerade gesehen, in der, als ich unseren Jahresrückblick vorbereitet habe, gestern Abend.
Ja.
Vielen
Dank dafür.
Ja, es hat keinen Spaß gemacht. Das wird auch ein deprimierendes Jahr.
Wie letztes Jahr.
Erneut. aber ich suche ja auch immer so nach kuriosen Geschichten. Und da ist mir begegnet, dass eine, ich weiß nicht mehr genau, war die 100 oder irgendwie fast 100 Jahre alte Frau verhaftet wurde. Und zwar, weil sie das im Grunde noch auf ihrer Bucketlist hatte. Und davon haben dann Leute Wind bekommen und haben dann bei der Polizei angefragt, ob sie bitte einfach verhaftet werden könnte.
Das haben
die
Anlass.
Haben die dann gemacht, ohne Anlass, genau, irgendwo in England war das. Und dann gibt es so Fotos, wie so die PolizistInnen um diese alte Frau im Rollstuhl rumstehen und breit lächeln und sie guckt so ein bisschen mürrisch, aber geschauspielert mürrisch. Das ist eine sehr sympathische kleine Geschichte.
Das wäre doof gewesen, wenn sie vergessen hätte. Also, hat sie die Bucketlist mit 42 gemacht oder mit 37.
Und irgendwann hat sich das lange gemerkt.
Und irgendwann hat sie es gemerkt und jetzt passiert das und dann hätte sie den Schreck ihres Lebens bekommen. Vielleicht.
Boah, ich muss mir schnell was aufschreiben, was im Jahresrückblick vorkommen muss, was ich vergessen hatte aufzuschreiben.
Dann beginne ich mal mit einem kleinen gesellschaftspolitischen Callback. Und zwar hast du mich gefragt... Scheiße, ich hatte noch was anderes eben. Fuck, egal, ich mache erstmal das eine, sonst vergesse ich beides. Du hast mich gefragt, wie ich zur letzten Generation stehe.
Ja, es kam wenig aus dir heraus.
Ich habe schon einiges dazu gesagt.
Ja, aber du hast auch wenig Leidenschaft da reingebracht.
Ja,
und das ist ja potenziell ein emotionales Thema.
Ja, richtig. Aber das war ja auch der Inhalt meiner Rede, dass ich selber bemerke, dass ich da wenig Leidenschaft zu habe. Jetzt hat meine Frau mich aufmerksam gemacht auf eine groß angelegte Metastudie zu Protestformen. Und zwar zu Protestformen, die diesen Protesten sehr ähneln.
Mhm.
Zu radikalen, gesetzesüberschreitenden Protestformen. Und ob die eigentlich erfolgreich sind.
Spannend.
Da sind wir wieder beim Thema Erfolg.
Ja.
Also bringt das was sie da machen? Nutzen die richtigen Mittel, um ihr Ziel zu erreichen?
Oder erweisen sie ihrer Sache einen Bärendienst, einen sogenannten?
Und das Ergebnis ist interessant und ernüchternd. Es ist weder ein Bärendienst noch erfolgreich, denn es wurde wohl tatsächlich laut dieser Metastudie beobachtet, dass sie mit dieser Protestform nicht dazu beitragen, dass sich in der Bevölkerung die Stimmung hin zu deren Zielen verändert.
Mhm.
Genauso ist es aber auch nicht so, was manche Leute unterstellen, dass die Leute, die sowieso schon mit dem Ziel sympathisieren, sich aufgrund der Proteste von dem Ziel distanzieren und entfernen.
Ja.
Also sie schrecken auch nicht ab. Und jetzt kommt der interessante, einzig messbare Effekt, der, glaube ich, nicht beabsichtigt ist, aber trotzdem positiv ist. Diejenigen, die sich bisher moderat für die entsprechenden Ziele eingesetzt haben, werden im Lichte solcher Protestformen salonfähiger.
Ah.
Das heißt, die Leute, die sich früher über Robert Habeck aufgeregt haben oder vielleicht auch über Luisa Neubauer, sagen jetzt, okay, die sind noch vernünftig sozusagen, im Gegensatz zu den Ödeln da draußen, die sich festkleben. Und das wiederum schiebt das Thema ein bisschen in die, in Anführungszeichen, richtige Richtung.
Ja.
Das Gleiche ist zu beobachten auf der anderen Seite, da haben wir schon häufiger drüber geredet, in den USA. In dem Moment, wo sich ein Trump oder jetzt auch neuerdings ein Elon Musk hinstellt und bestimmte Dinge sagt, werden plötzlich die vorherigen stark konservativen Meinungen Teil des neutralen Spektrums. Es gibt eine Verschiebung, ein Shift.
Ja, genau, was ja das erklärte Ziel von radikalen Gruppen ist. Aber das ist sicherlich nicht die Hauptmotivation der Leute der letzten Generation, sich wie Selbstmordbomber irgendwie in die erste Reihe reinzustürzen und dafür zu sorgen, dass der Widerstand in der Zivilgesellschaft insgesamt etwas bröckelt oder offener wird für diejenigen, die es auf moderate, demokratische Art und Weise
tun. Zumal in diesem Fall, und das gilt auch für extremen Ultrarechte in den USA, in diesem Fall ist es so, dass die letzte Generation ja wahrscheinlich nicht einverstanden ist mit den Positionen, die die moderateren klimaschützenden Personen haben.
Also mit den inhaltlichen Positionen mit Sicherheit, aber mit den Mitteln und Wegen, die da in der Organisation genutzt werden. Ja.
Ja. Ja.
Okay, also sie tun unterm Strich zumindest ein bisschen was für die richtige Sache, allerdings nicht auf die Art und Weise, die sie sich eigentlich erhoffen und die sie wahrscheinlich auch selber denken.
Ja.
Das klingt jetzt irgendwie so despektierlich. Ich will gar nicht despektierlich über diese Menschen reden. Ich habe da in der Folge auch ausführlich, glaube ich, mein Grundverständnis offengelegt. Aber naja, gut. Hätte man drauf kommen können, ist ja irgendwie ein ganz normaler menschlicher Impuls, auch abstumpfen zu können in die eine oder andere Richtung.
Ja.
Und wenn man eben die extremere Seite nicht mehr kennt oder noch nie gesehen hat, dann ist die weniger extreme Seite natürlich automatisch erscheint weniger extrem.
Richtig. Aber das ist ja schön, das sind solche Sachen, die man so annimmt. Und das ist ja schön, dass man in so einer Studie untersucht. Ich habe die Studie natürlich nicht gelesen und ich kann jetzt auch
nicht. Natürlich nicht.
Ich habe die nicht kritisch auseinandergenommen. Wer liest
schon Studien?
Aber immer, wenn man Metastudie schreibt, dann denken alle, okay, dann ist es alles
bestimmt. Jetzt kann man sich das mal wirklich angucken. So wie ich, auch total bescheuert eigentlich. Wir haben schon viel über das Thema Sport gesprochen. Ich habe neulich einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, da wurde sich der Frage angenähert, ist es eigentlich besser für so Ziele wie Abnehmen und Ausdauer und Fitness und Gesundheit, besser, wenn man morgens Ausdauersport macht
oder nachmittags. Ah ja, das habe ich auch gelesen.
Und da gab es seit Jahrzehnten einen großen philosophisch geführten Streit drum von Leuten, die eher extrem in die eine oder andere Richtung
gestrebt sind. Hattest du da eine Position
zu? Ich hatte nur die Position, dass es für mich immer viel besser nachmittags, abends funktioniert, weil das einfach besser auch in meinen Tagesablauf passt und ich mich entsprechend total doll dran gewöhnt habe. Und was ich auf jeden Fall sagen konnte, was auf gar keinen Fall gut ist, ist direkt nach dem Nachtdienst ins Fitnessstudio zu gehen. Da habe ich mich zweimal wirklich einfach auf dem Laufband verletzt, so mit Zerrung und so. War keine gute, habe ich nicht mehr gemacht dann. Das ist ungesund, dafür brauche ich aber auch keine
Studie. Kommt es nicht immer einfach auf die Begleitumstände an? Kannst du das nicht einfach nie sagen?
Was besser ist, das Lager gab es natürlich auch. Und das Problem war, dass das zwar durchaus mal beforscht wurde, aber in aller Regel immer mit einer viel zu geringen Auswahl an Teilnehmenden in der Studie. Und jetzt gibt es ja Smartwatches und Fitness-Tracker und so.
Endlich.
Und darüber lassen sich ja bei Einverständnis der Nutzenden eine Riesenmenge an Daten generieren und gewinnen. Und natürlich muss man da auch dazu sagen, da sind wieder auch ganz viele Faktoren, die da natürlich zusätzlich noch reinspielen, die man damit nicht messen kann. Aber was man sagen konnte, ist, dass die Wahrscheinlichkeit für so Herzerkrankungen, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck und solche Sachen nachhaltiger und besser in den Griff zu bekommen ist mit Morgensport und zwar vorm Frühstück.
Aha.
Weil dann der Körper während der Sporteinheit keine frischen Energiereserven hat, die man gerade irgendwie oder von einer Stunde oder zwei gegessen hat, sondern er muss auf die zurückgreifen, die da sind, also Fettdepots unter anderem. So dass gerade, wenn man so wirklich das Ziel hat abzunehmen, dünner zu werden, dadurch gesteigert ist. Und wenn die Fettdepots und sowas besser abgebaut werden, ist automatisch auch ein Effekt auf das, also positiver Effekt, auf das Herz-Kreislauf-System zu beobachten. Also eigentlich ist diese Frage jetzt durch eine riesengroß angelegte Studie bestätigt, das morgens zu machen. Und siehe da, seitdem war ich dreimal morgens vorm Frühstück laufen. Und ich habe das aber natürlich auch mir die Studie dazu nicht angeguckt und who knows. Vielleicht ist die
ja, es wird ja immer
nicht
noch
sauber gemacht.
Typenabhängig sein. Und das ist ja richtig, was du sagst, es muss in den Tagesablauf passen.
Mhm.
Und du musst Bock, es ist garantiert besser, erfolgreicher und gesünder, wenn du Sport hast, wenn du auch Lust dazu hast. Weil das vielleicht auch dazu führt, dass du es häufiger machst.
Ach, ich glaube aber, das ist auch einfach eine Gewöhnungssache.
Ja, du kannst dich wahrscheinlich umdingsen, ne?
Ja, und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass du nur das eine oder nur das andere machen darfst. Man kann es natürlich machen, wie es gerade passt. Und jetzt war irgendwie viel Homeoffice oder auch freie Tage. Und dann bin ich halt einfach, wenn ich Brötchen holen wollte, bin eine größeren Umweg genommen und bin dann gejoggt.
Ja, ich bewege mich seit Wochen nicht mehr. Also wirklich nur noch gehen von einem Zimmer ins nächste. Das ist ganz schön schlecht.
Wenigstens hast du Treppen im Haus.
Ja, das ist gut.
Treppensteigen hilft bestimmt auch. Du hast Callbacks, ich habe auch Callbacks. Und zwar würde ich gerne wissen, ist dein Portemonnaie wieder aufgetaucht?
Nein.
Hat jemand deine EC-Karte oder sowas benutzt?
Nein.
Du hast gesagt, du wolltest das monitoren, um nachzugucken. Also weiterhin auch nichts gesperrt.
Doch, heute.
Heute doch gesperrt.
Ja. Einfach, weil ich neue Karten will.
Ach, nur dann geht das. Na logisch, ja. Na klar. Und du hast jetzt quasi noch abgewartet.
Ja.
Manchmal kommt es ja auch vor, dass die dann irgendwann im Briefkasten sind.
Ja, genau. Habe ich auch mal geguckt, war nix.
Ohne Geld. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob du den auch geguckt hast in den letzten zwei Wochen.
Ich habe so häufig wie selten im Briefkasten geguckt. Sehr regelmäßig entleert, alle 3 Tage oder so.
Wow.
Das ist echt krass für mich.
Super, super regelmäßig. Und dann wollte ich noch wissen, du hast von dem vielleicht oder vielleicht auch nicht eBay-Scam erzählt.
Ja, war kein Scam.
Es war kein Scam.
Nein.
Okay.
Es war total nett sogar.
Schön.
Die ist also super gut angekommen und tolles Geschenk gewesen zu Weihnachten. Ja.
Ja, das waren die beiden Sachen, die ich, wo ich nochmal Closure brauchte.
Ich habe auch auf meinem Desktop kürzlich das Foto eBay-Scam gelöscht, wo ich ein Screenshot gemacht habe.
Ja, sehr gut.
Ich habe mich dann im Nachhinein, also
schlecht gefühlt?
Naja,
also normalerweise, vom schlechten Menschen aus.
Normalerweise gehe ich nie vom Schlechten aus und werde selten enttäuscht.
Mhm.
Und das kam mir aber so fishy vor, wie die geschrieben hat, die Person. Well, die andere Sache, die ich unbedingt noch loswerden wollte, habe ich leider vergessen.
Übrigens, Entschuldigung für die Soundqualität in der letzten Folge.
Ja.
Es wurde vielfach nachgefragt, was da passiert ist. Technische Probleme, ist, so nennen wir es mal.
Dusseligkeit von mir, möchte ich es nennen.
So können wir das alternativ auch nennen. Ich wollte es aber nicht vorschlagen, es so zu nennen. Ich wollte gerade sagen, kommt nicht wieder vor. I don't know, vielleicht kommt es wieder vor. Aber wir versuchen drauf zu achten.
Ich habe neulich von der toten Spinne erzählt, oder wie sie abgeseilt hat.
Die abgeseilt hat.
Ja. Ja, natürlich kommt es wieder vor. Das habe ich neulich auch schon gesagt. Es ist total unwahrscheinlich, wenn man unsere restliche Projektekarriere kennt, wie wenig beim Podcast bisher schiefgelaufen ist.
Das ist richtig.
Wir haben noch keine Aufnahme verloren.
Ja.
Meistens ist die Soundqualität gut.
Ja.
Und auch ansonsten gab es nie irgendwie bei Uploads oder irgendwelche anderen Sachen irgendein Problem. Ich habe noch einen letzten kleinen Callback. Du erinnerst dich, dass ich so stolz darüber geredet habe, wie ich mal einmal es geschafft habe, ein Stück Seife zu besiegen.
Ja.
Es bis zum Ende aufzubrauchen.
Ja.
Und was lese ich vor einigen Tagen auf Twitter? Stephen King hat einfach nur die Frage gestellt, ob es schon jemals einen Menschen gegeben hat, der es geschafft hat, ein Stück Seife wirklich zu Ende
bis zu benutzen. Bis zum Ende, das habe ich gelesen sogar.
Ja, ja, ich habe da nicht drauf reagiert, aber ich habe mich sehr gefreut, dass auch Stephen King sich mit diesen Dingen beschäftigt und diese Probleme hat.
Nachdem er schon mit Hilfe eines einzigen Tweets es geschafft hat, Elon Musk von $20 für den Verifizierungshaken auf $8 runterzuhandeln. Ja. Hat er auch noch das geschafft.
Der macht viel Spaß auf Twitter.
Ja, ist ein guter Typ. Und richtig, ich habe ihn ja mal live gesehen.
Ja.
Der war ein einziges Mal in seinem Leben in Deutschland, unter anderem nicht nur, aber auch in Hamburg, im CCH.
Ja.
Und der war noch nie in Europa vorher, weil der ganz, ganz dolle Flugangst hat.
Ah ja.
Und deswegen, und außerdem mag er gar nicht so gern so Lesereisen und vor Leuten und so. Das ist nicht so sein Ding. Aber der war auf der Bühne unwahrscheinlich sympathisch und lustig und hatte richtige Entertainer-Qualitäten und ist ein kluger Kopf.
Das glaube ich sofort. Von so einem Twitter-Grind her zu schließen, ist ja, das.
Twitter-Grind.
Darf man das eigentlich noch sagen oder ist das so ein Trendwort gewesen, was man vor 5 Jahren gesagt hat?
Weiß ich nicht. Kann sein, dass es ein Trendwort von damals ist. Kann ich dir nicht sagen. Aber Worte. Ich hatte wieder eine semantische Epiphanie, so nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht, was heißt semantisch?
Genau. Auf die Bedeutung bezogen.
Ja, krass, ist richtig.
Was ist denn sozusagen das Gegenteil von phonetisch?
Phonetisch
ist auf den Laut bezogen, ja. Und semantisch ist auf die Bedeutung bezogen.
Wow, wir sollten wirklich einen Volkshochschulkurs geben. Wir machen einen Volkshochschulkurs, wir bieten den. Das ist. Oh, krass, ich hatte gerade eine neue Epiphanie.
Epiphanie in der Epiphanie.
Wir machen einen Volkshochschulkurs und. Weiß ich nicht, wie wir es labeln: Live-Coaching vielleicht. Und dann machen wir einfach jede Woche, immer zum selben Zeitpunkt, Live-Podcast für die Leute, die da sind. Könnt ihr auch mal gerne mitreden.
Achso, und das ist die Folge.
Und das ist das, was wir anbieten. Und dann haben wir A, ein Publikum, B, ein zahlendes Publikum. Warum ist noch nie immer auf diese Idee gekommen? Das kann man doch machen. Warst du schon mal in der Volkshochschule irgendwo bei irgendeinem Kurs?
Nein.
Das sind ja einfach solche Gebäude, solche nicht besonders schönen Gebäude mit ganz vielen verschiedenen großen Seminarräumen. Und da bieten irgendwelche Leute irgendwelche Kurse an.
Ja.
Und dann bezahlen die Menschen und gehen dann dahin. Und man könnte sich das richtig gut vorstellen. Da stellen wir so einen Tisch vorne hin, wie als wäre es so ein Klassenraum. Da steht dann das Mikrofon. Da vorne sitzen dann die Leute, die denken, sie kriegen jetzt was über das Leben beigebracht.
Kriegen sie ja auch.
Und kriegen sie ja auch. Zum Beispiel, dass semantisch das Gegenteil von phonetisch ist. Wusste ich nicht. So auch,
und ist jetzt aber auch wieder so ein bisschen nicht keine harte Definition, sag ich mal.
Ach so, oder wieder selbst ausgedacht?
Ja, ich würde schon sagen, dass das eine gute Distinktion ist und ein gutes Gegenpol.
Genau, aber dann haben wir
genau.
einfach...
Genau, dann kaufen wir so.
Dann haben wir einfach ein Publikum, ein zahlendes Publikum.
Ja, ich habe darüber neulich mal ein bisschen nachgedacht, dass es ja einfach so viele Podcasts gibt, die sich wirklich so viel Mühe geben und sich ein Thema wirklich nehmen und das dann beleuchten, wo es so interessant ist. Da hast du einen Podcast, dass sich in jeder Folge ein neues Thema, dann beschäftigen sie sich erst mit... Fußball und Usbekistan in der nächsten Folge damit, wie, weiß ich nicht, mit irgendeiner Kochtradition in Baden-Württemberg oder dann gehen sie halt hin und reden mit Leuten und recherchieren das und bereiten das gut auf. Und dann hast du so einen kleinen Spotlight auf ein Thema, der journalistisch gut ist.
Ja.
Und das finde ich voll gut.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwie dagegen gedacht, dass es natürlich, das, was wir hier machen, ist natürlich nicht das, sondern es ist ein reiner Unterhaltungs-, man hört zu, Quatsch, Entertainment-Podcast. Aber wir haben ja immer wieder so Sachen, wo wir länger über ein Thema reden oder irgendwas erklären oder erzählen oder berichten. Und das hauen wir dann einfach so raus und stellen das da draußen in die Öffentlichkeit, neben solche gut recherchierten Podcasts.
Ach, darauf willst du hinaus, ja.
Und irgendwie fühle ich mich ein bisschen wie ein Hochstapler dabei.
Nein, das musst du nicht, weil es ist ja wirklich sehr klar, dass es eben diesen Anspruch nicht hat und auch nicht, das ist auch sicherlich nicht unser Hauptappeal. Ich habe mir, selbstbewusst wie ich bin, schon häufiger mal gedacht, dass es ja einfach Folgen gibt, wo wir so also irgendwie einzelne Themen lange besprechen und dann auch ernsthaft besprechen und nicht nur irgendwie albern Quatsch, alles über Petting genannt oder so, sondern wirklich, dass ich denke, es einen Mehrwert hat, für Leute dazuzuhören, auch wenn das jetzt nicht alles perfekt recherchiert ist, mal, ne? Wir sind ja keine Journalisten. Aber ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass das manchmal, also ich habe Angst, dass es untergeht, weil wir ja auch dadurch durch diese Quatsch-Folgenbezeichnungen es einfach nie klar ist, ist da jetzt wirklich viel über Scientology drin oder nicht.
Es ist eine absolute Wundertüte.
Und das, ich habe kurz überlegt, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, das zu umgehen. Nee, glaube ich nicht.
So hätten wir unseren Podcast alternativ übrigens auch nennen können, die Wundertüte.
Ja.
Das wäre eine gute Beschreibung für unseren Podcast gewesen.
Ja. Aber vielleicht gibt es schon einen, der so heißt. Würde mich auch nicht wundern.
Würde mich nicht wundern. Tüten.
Okay. Semantische Epiphanie.
Ja, bitte.
Und zwar das Wort, habe ich über das Wort Immobilie nachgedacht.
Ja. Immo ist auch ein Vorname.
Nein. Also vielleicht.
Ich kenne zwei Immos.
Du kennst zwei Immos. Ja. Du kennst zwei unterschiedliche Menschen, die mit Vornamen Immo heißen.
I-M-M-O, wie die Immobilie.
Sind das Männer oder Frauen?
Das sind Männer.
Das sind Männer? Immo?
Ja, Immo.
Wieso kennst du zwei davon? Es gibt nur zwei.
Nein, es gibt richtig viele. Das ist ein verbreiteter norddeutscher Vorname. Immo.
Habe ich in meinem Leben noch nie gehört.
Ja, schon, zweimal. Also mehr, aber zwei Menschen zuzuordnen.
Okay.
Es gibt auch Enno.
Lass uns bitte nicht jetzt über... Ja, Enno kenne ich.
Ennobilie.
Also, Immobilien. Ich bin auf das Wort gekommen, weil ich über das Konzept Hausboot nachgedacht habe.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, ist ein Hausboot, kann man auch kaufen, und das liegt irgendwo am Steg und hat vielleicht sogar eine Hausnummer.
Ach so,
ist das auch eine Immobilie? Oder muss eine Immobilie immobil sein, dass sie sich nicht bewegen kann, wie ein Haus? Oder ein Wohnkomplex mit Wohnungen.
Und was ist mit so Hängern und so? Das können keine... Also,
Hänger
sind... Naja, aber wird ein Hänger...
Anhänger also, für Auto, oder was?
Ja, wird so ein Wohnwagen, den du fest installierst, wird der zur Immobilie, weil du ihm die Räder abgenommen hast?
Glaube ich nicht, weil den kannst du mit wenig Aufwand wieder mobil machen. Ein Haus kannst du sehr schwierig
mobil machen. Also ich habe gelernt neulich, an der Ostsee gibt es ja verschiedene Campingplätze. Und es lohnt sich für die total, das Land dort zu bebauen und dort Häuser hinzubauen, weil sie die gut vermieten und verkaufen können. Und es gibt aber dann dort eben Campingplätze, die eine geile Location haben, die aber durch irgendwelche Verordnungen oder so geschützt sind, dass dann niemand was drauf bauen darf.
Ja.
Teilweise auch wegen Naturschutz. Und das wird dann aber umgangen, indem die da so feste Camping-Sachen machen. Dann haben die da, hauen die da ihren Wagen in den Zaun. Dann bauen sie sich so eine kleine Terrasse an.
Ja.
Und nach wird es schleichend zu so einer Art Feriendorf. Und das ist genau die Grenze zwischen Immobilie und Mobilie.
Ja, ist das Gegenteil Mobilie?
Hausboote sind Mobilien.
Klingt mega falsch.
Ja, also gibt's bestimmt nicht das Wort Mobilien.
War ja auch noch nie
gehört. Aber die Frage ist in der Entstehung des Wortes Immobilie angelegt gewesen, dass so die, ich sag mal, die Sesshaftigkeit,
ja,
die war, glaube ich, ein bisschen vorher, bevor das Wort Immobilie entstanden ist.
Du meinst, bevor die menschliche Rasse sesshaft wurde, erstmal, glaube ich.
Genau. Aber so im Gegensatz zu, weiß ich nicht, fahrenden Händlern oder Nomadenvölkern, das kann ja eigentlich nicht sein. Weil warum solltest du es darauf reduzieren, dass es nicht mobil ist? Im Gegensatz zu mobilen Behausungen müsste es ja sein. Und ist da eine Höhle auch eine Immobilie?
Also eine Höhle auf jeden Fall. Da kannst du ja noch so viele Räder dran bauen. Wenn du genug Räder an dein Haus baust, kriegst du es auch noch geschoben. Aber bei einer Höhle wirst du echt verloren.
Ja.
Immobiler wird's nicht mehr.
Die Höhle ist das Maximum an Immobilität, das man auf den Wohnungsmarkt kriegen kann. Das ist schön.
Ja, hübsch, oder?
Ja.
Das ist, also manchmal ist es ja auch so, da sind Wörter sehr gleich oder ganz gleich, aber trotzdem hat es einen anderen Stamm, also einen anderen Ursprung. Aber irgendwie finde ich das,
nein, das passt halt so gut. Das kommt daher bestimmt irgendwie. Das finde ich gut.
Semantik for the win.
Ja, es lohnt sich immer wieder, mal ein bisschen über Sprache nachzudenken.
Ja.
Weil das ja Dinge sind, die du benutzt, effizienterweise, ohne drüber nachzudenken. Aber manchmal kann man sich zwischen den Jahren zurücklehnen, wenn die Zeit ist, und mal über Worte nachdenken.
Ich möchte fast behaupten, das ist das mit Abstand stringenteste Thema bei uns in all diesen Podcast-Folgen.
Ne?
Ja, Sprachsachen.
Ja, und so Haushaltsthemen sind auch viel.
Ja, aber ich glaube, Sprache ist auf jeden Fall noch regelmäßiger.
Ja, auch bei Abschaffen bitte kommt es immer wieder vor.
Ja.
Was ist gerade? Es gibt tatsächlich wenig Aktuelles gerade, ne, weil wir zwischen den Jahren sind. Da steht alles an. Nur Benedikt ist morgen. Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist vielleicht Benedikt tot.
Er hat sich doch heute wieder stabilisiert.
Stabilisiert, aber nur insofern, das stand da noch. Es geht ihm nicht schlechter, aber auch nicht besser. Und vorher hieß es schon, Alter, der ist 95 Jahre.
Ja, und der war ja schon als Papst mit Tattergreis.
Es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt einfach stirbt.
Ja.
So wie die Queen noch in diesem Jahr.
Ja.
Papst und die Queen. The future together.
Können die sich in der Hölle wieder begegnen? Ja. Und jetzt wird ja darüber spekuliert, über Päpste reden wir auch relativ häufig.
Stimmt, hat Franziskus auch gleich Debi gemacht.
Ja, genau, dass er das zum Anlass, warum auch immer. Also ich verstehe gar nicht, wie da die Connection kommt, dass er sagt, okay, wenn Benedikt stirbt, dann, ach, vielleicht, weil es nicht zwei emeritierte
Päpste geben darf. Ich wollte gerade sagen,
es kann nur einen geben.
Das ist der Highlander. Eigentlich wollte ich den Highlander-Spruch machen, mit bei den Päpsten gilt, es kann nur zwei geben.
Einen aktuellen und einen ehemaligen.
Ja, aber Benedikt war ja der allererste. Und vielleicht hat der jetzt die Tür aufgestoßen, weil die alle sagen so, Alter, warum tue ich mir das an?
War er nicht der Zweite?
Ich glaube, er war der Erste. Gab es
nicht irgendwie 1500 noch was? Irgendwie schon mal, aber seit super langer Zeit.
Es war auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Und wenn er das jetzt auch macht, dann wird das plötzlich so ein Ding.
Mhm.
Dann sagen die Päpste einfach irgendwann, jo, jetzt ziehe ich mich aufs alten Teil zurück, hau mich auf die Rekamiere und...
Guck Netflix.
Guck Netflix. The Crown oder so.
Guck mir an, wie die Verrückten sich immer verkleiden und irgendwelche offiziellen Zeremonien abhalten.
Ja, die Wahnsinnigen.
Völlig lost.
Die Kirche hat eine nach dem letzten Jahr schon dieses Jahr eine noch größere Austrittswelle erfahren, die christliche Kirche, und ist einfach komplett am Boden. Ich glaube, die stirbt jetzt einfach. Und das ist ja irgendwann auch nicht mehr zu halten mit den ganzen Beiträgen und so weiter. Irgendwann kannst du ja die ganzen Stellen, die haben, die ganzen Immobilien, die haben, dann müssen die irgendwann mal das Gold ausgraben.
Erst werden die Menschen rausschmeißen.
Als erstes die Menschen.
Als
und dann
die Menschen.
Die Goldschätze.
Ja.
Das goldene Kreuz von sonst wo wird dann vertickt auf dem Flohmarkt.
Die heilige Vorhaut von Jesu Christi.
Auch die direkt daneben.
Die, habe ich glaube ich schon mal erzählt, einem ehemaligen Papst zufolge, ich weiß leider nicht welchen, oder Bischof oder so, vor vielen hundert Jahren, der hat die These geäußert, dass die Vorhaut Jesu Christi in den Himmel gestiegen und zu den Ringen des Saturns geworden sei.
Zu mehreren Ringen. Wurde die nochmal so ein bisschen geteilt?
Vielleicht dachte man damals, das ist einfach dieser eine Ring und das ist dann die Vorhaut. Ach so.
Mehrere. Ich dachte, wie so Zwiebelringe vielleicht. Auch mal so.
Nee, einmal drumherum. Also wurde sehr weit aufgedehnt.
Ja.
Und umschließt jetzt den Planeten.
Der durfte danach weiterhin in der Kirche bleiben?
Ja.
Der Papst?
Ja, warum denn nicht?
Ja, er ist ja der Papst. Kann sich alles ausdenken.
Richtig.
Der hat sich meinen Spaß erlaubt. Wie gesagt, mal gucken, wie weit ich gehen kann mit meinen neuen Befugnissen.
Wenn der wüsste, dass es im Jahr 2022 noch Thema ist, der hätte sich richtig einen Ast abgefreut.
Wirklich? Glaube ich auch. Das war sein Ziel.
Ja.
Er wollte mal in einen Podcast kommen, aber es gab sie noch nicht. Deswegen hat er in die Zukunft investiert. Das ist so ähnlich wie Kryo-Schlaf für Gedanken.
In die Zukunft investiert mit seiner Aussage über Jesus Vorhaut.
Ja.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Der war erfolgreich damit.
Er hat sich überlegt, was ist das Abgefahrenste, was ich irgendwie mir ausdenken kann. Mal gucken, wie die so reagieren. Und mal gucken, gucke ich von meiner Wolke runter,
der war krass.
In wie 400 Jahren das immer noch Thema ist.
Der hat nachts ordentlich einen durchgezogen und in den Sternenhimmel geschaut und gesagt, Saturn mit seinen Ringen da. Da.
Und er dachte ja, okay, Jesus, Jude, keine Vorhaut. Wo ist die denn eigentlich geblieben? Das sieht auch ein bisschen so aus da oben.
Da passiert. Dann kann die Ringe ja gar nicht sehen von der Erde aus. Dann hat er durch sein
Teleskop. Als Papst schon, schätze.
Achso, ja gut, okay, du hast eine super Zeit.
Ich glaube, man kriegt wieder sechs Millionen Dollar Mann. Kriegt dann so ein paar Features.
Ich glaube, jeder Papst kriegt eine eigene Superkraft.
Und das war
und
bei ihm...
Und der hatte die astronomischen Superaugen.
Ja, der konnte schon lange vom Hubble-Teleskop an die Grenze der Milchstraße gucken.
Ja.
Wenn das Wetter gut war.
Aber er hat es leider nur für Schabernack genutzt. Und damit der Wissenschaft nicht den erhofften Schub gegeben, den er hätte geben können.
Aber auch das hat er aus reiner Schadenfreude getan, weil er genau wusste, was er alles Gutes tun kann, und er hat es extra nicht gemacht. Das war ein richtiger kleiner Hurensohn.
Durchtriebener Bold.
Ja.
Ich wollte noch irgendwas sagen. Und zwar haben wir neulich über Männlichkeit gesprochen.
Ja.
Und wir haben darüber gesprochen, dass wir sicherlich das manchmal auch ausnutzen für uns. Die Privilegien, die damit einhergehen. Und dass wir sozusagen schon durchaus...
Also dass wir auf jeden Fall
davon profitieren.
Ausnutzen klingt so bewusst, so absichtlich, das glaube ich nicht, aber ja.
Wir profitieren davon und wir nehmen das in Kauf, dass wir davon profitieren.
Das kann man sagen.
On a side note hat in dem Zusammenhang meine Frau neulich uns geraten, dass wir doch den Podcast pausieren sollten, bis wir weibliche Gäste haben.
Mhm.
Und das einfach nach dem Motto, die Sendezeit weitergeben, so wie Klaus und Joko das aufmachen.
Das hätte auf jeden Fall einen vergleichbaren Effekt.
Ist ja nicht so, als ob, aber ja. Aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall, das ist jetzt die dritte Sache schon, aber nur weil das eben so kurz war, die dritte Sache, die meine Frau mir zur Kenntnis gegeben hat, neben dieser Studie da vorhin, die Metastudie. Das, kennst du das Phänomen der Pick-Me-Girls? Also nicht Pick-Me wie Pygmäen, sondern
Pick-Me. Also wähle mich.
Ja.
Das Prinzip der Pick-Me-Girls.
Aber kennst du den Begriff?
Ja, ich habe den schon mal gehört, aber ich würde ihn jetzt nicht richtig definieren können.
Das sind im Grunde Frauen, die dasselbe tun, das, worüber wir geredet haben, was wir tun, die sozusagen die Vorteile des Patriarchats für sich nutzen.
Ja.
Und zwar sind das Frauen, die sich auf eine Art und Weise verhalten. Ich kriege das jetzt auch. Ich hatte gehofft, dass du da ein bisschen mehr drüber weißt, weil es schon ein bisschen länger her ist, dass ich mich darüber unterhalten habe. Auf eine Art und Weise verhalten, dass sie Vorteile gegenüber anderen Frauen haben, weil sie sich Männern auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren.
Mhm.
Und damit ein bisschen den Feminismus oder die Gleichberechtigung untergraben.
Also, dass sie sich bewusst objektivieren.
Ja, sie biedern sich sozusagen bei Männern an, sie fallen bewusst in die Rolle der Frau, um für Männer attraktiver zu werden und stechen damit andere Frauen aus und erhöhen den Konkurrenzdruck.
Mhm.
Und ja, und wenn man sich damit mal ein bisschen so beschäftigt, was das so für Eigenschaften sind, die diese Frauen haben, dann kennt, glaube ich, jeder solche Frauen, die das tun und die das sehr erfolgreich tun.
Oder einfach mal nutzen.
Ja, aber es gibt, also mir fallen auch tatsächlich Beispiele ein von Frauen, wo ich das Gefühl habe,
die ihre Karriere darauf aufbauen.
Das sind richtige Pick-Me-Girls.
Okay.
Fand ich ein interessantes Gedankenkonzept.
So. Im Grunde ist ja das, was ich auch in der Folge Alles über Männlichkeit gesagt habe, wo ich mit meiner, also mit einer Freundin auf dem Kiez war, die sexuelle Bereitschaft signalisierte, um einfach keinen Drinks zahlen zu müssen, ist ja auch, geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Aber eben halt, ja, ich sag mal occasionally, und ich finde, das ist auch wirklich das absolut gute Recht, das zu machen, weil das auch, ich glaube nicht, meinst du auch das im Kleinen geht den Zielen des Feminismus entgegen?
Ich glaube, dass das das System aufrechterhält,
weil
es erfolgreich macht und bestätigt. Und weil es Männer sehr bestätigt in ihrem Verhalten, weil sie sozusagen immer ein Angebot haben an Frauen, die sich in die Rolle fügen.
Ist ja in keinem der Fälle zum Vollzug gekommen. Also das, was damit irgendwie...
Nee, das ist auch, glaube ich, kein gutes Beispiel unbedingt. Aber ich glaube, Frauen, die so sind, erhöhen einfach den Druck auf andere Frauen, auch so zu sein.
Mm, ja.
Und dadurch stabilisieren sie das sehr.
Ja,
und
alle,
die sozusagen da ausbrechen, das ist denn so, dass dann auch die ganzen Macho-Ärsche sagen können, ja, was bist du denn hier für eine blöde, so, ne, du hast eine eigene Meinung, du widersprichst, du lässt das nicht mit ihr machen, du bist sozusagen nicht die, die gleichzeitig, das ist das Lied von, wie heißt sie? I'm a bitch, I'm a lover, I'm a mom, I'm
Alanis
a...
Morinet, so, Meredith Brooks.
Meredith Brooks, die sozusagen das alles sind. Das passt nicht ganz mit dem Lied, weil da gibt es auch negativ, also das ist differenzierter, das Lied. Aber so ein bisschen dieses Kumpeltyp kann man mit lachen, kann man mit trinken, ist aber sozusagen trotzdem zu allem irgendwie bereit oder hat's, also diese eierlegende Wollmilchsau-Kuh, wie heißt das? Eierlegende
Wollmilchsau.
Die Kuh war zu viel. Und die sich total dafür aufreiben und total auch in den Dienst dessen stellen, was die Männer wollen. Und die damit aber auch zufrieden und erfolgreich sein können, weil sie halt auch dadurch viel bekommen, wie Anerkennung bekommen, Privilegien bekommen und so weiter. Das ist ein bisschen, habe ich mich erinnert gefühlt, an so Kollaborateure im Krieg. Also bei so, wenn du irgendwie die Nazis hast oder so, immer schwieriger Vergleich. Und jetzt hast du so...
gespannt.
Naja, dass du im Grunde ein System hast, das aufrechterhalten wird und du hast Leute, die von dem System unterdrückt sind.
Ja.
Und von diesen Unterdrückten gibt es aber welche bei Django. Samuel L. Jackson.
Vom Feminismus zu den Nazis zu Django.
Es ist immer das, alles dasselbe. Es ist sozusagen diejenigen aus der unterdrückten Gruppe, die mit den Unterdrückenden gemeinsame Sache machen, sozusagen, oder irgendwie zumindest sich Privilegien erarbeiten, indem sie sich gefügig sind und dann da so in dem Schlauch hochgehen. Das sind immer die am meisten gehasst werden.
Und passt Ali Schwarzer da rein?
Nee, wieso?
Naja, die hat sich ja auch, ich sag mal, nicht, also die hat sich ja verkauft, komplett verkauft.
An wen?
An die Bild-Zeitung zum Beispiel und an ihren Wahnsinn.
Ja, an ihren Wahnsinn, aber das passt, finde ich, nicht so richtig, weil sie, die hat ja eine andere Mission. Also die ist ja weiterhin, zu ihrem Feminismus steht sie ja weiterhin.
Ja, okay. Ja, okay, passt nicht da rein.
Aber es gibt viele Serien oder so, was immer darum geht, dass irgendwie die Leute...
Was macht man denn dagegen? Also wie bricht man das auf?
Also ich habe da länger drüber nachgedacht und ich denke, es wäre falsch, bei den Pick-Me-Girls anzusetzen.
Ja, das habe ich nämlich auch gerade gedacht.
Weil die, also natürlich kann man sich darüber ärgern und so, aber am Ende, weiß ich nicht, kann man jetzt fragen, ist die Verantwortung der einzelnen Frau, die das... die Ungerechtigkeit aufrechterhält, genauso groß wie die des einzelnen Mannes, der die Ungerechtigkeit aufrechterhält, indem er von seinen Privilegien profitiert. Und gibt es sozusagen verschiedene Stufen? Gibt es
diejenigen? Ja, also auf jeden Fall, das macht es so schwierig. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Stufen. Also es gibt auch unsere Stufe des Privilegienausnutzens und ich habe nicht das Gefühl, dass das ein System aufrechterhält, weil wenn du dich erinnerst, mein Beispiel war in der Ausbildung in einem überwiegend frauendominierten Beruf häufig besser behandelt worden zu sein von Kolleginnen, wenn er da hingekommen ist. Ich meine, ich war ein Pick-Me-Guy, aber ohne irgendwas dafür zu tun. Es war einfach nur mein Pimmel, der dafür gesorgt hat. Und
den konnte man noch nicht mal sehen.
Und den konnte man noch nicht, weißt du, wie ich arbeite. Call of the Void, wir sprachen eins darüber. aber, also ich wüsste, was soll ich denn auch dagegen machen? Soll ich mich dann mit jeder einzelnen Person, die nett zu mir ist, hinstellen und sagen, ich möchte, dass du nicht nur nett zu mir bist, weil ich eine schöne Abwechslung als Kollege bin, weil ich männlich bin.
Nein, natürlich nicht.
Sondern, dass du nett zu mir bist, weil du nett zu mir sein willst. Das unterstellt ja auch automatisch den Leuten, die dann darauf, also die man dann in dicken Anführungszeichen ausnutzt, dass die das ebenfalls bewusst machen.
Ja, nein, es ist völlig richtig und deine Frage, was kann man denn tun, ist vielleicht einfach zu beantworten mit auf der Ebene gar nichts, sondern, wie so häufig bei diesen Themen, wenn wir darüber sprechen, Awareness.
Ja.
Also einfach, dass man darüber nachdenkt. Für mich war das einfach erstmal interessant, diesen Spotlight darauf zu haben und jetzt gar nicht nach dem Motto, die sind ja alle doof und man muss die alle verändern und die dürfen so nicht sein. Aber wenn man sich solchen Sachen bewusst ist, dann ist es vielleicht schon in der einen oder anderen Situation so, dass man sagen kann, nein, Moment mal, ich spiele hier bei dem Game gerade mal nicht mehr mit oder zumindest nicht direkt auf Kosten anderer oder so.
Aber das ist ja auch schwierig, weil dann ja auch dafür, also klar, das ist ja bei vielen Veränderungsprozessen notwendig, aber da müssen dann auch mal muss auch mal auf die eigenen Vorteile verzichtet werden.
Ja, und das natürlich, wenn du das als Einzige machst, dann hat niemand erstens was gewonnen.
Das, und zweitens könnte man das ja sogar auch so sehen und so hindrehen, dass man damit dem Patriarchat auch extra ein Schnippchen schlägt, wenn man es schafft, mit der... Ich weiß, ganz viele ableistische Begriffe hatte ich im Kopf. mit der reduzierten Intelligenz vieler Männer, wenn es um bestimmte Themen geht, zu spielen und die für sich auszunutzen, um dann in eine bessere, mächtigere Position zu kommen, um vielleicht dann von der Spitze aus irgendwas für nachfolgende Frauen verändern und verbessern zu können.
Ja.
Also man kann das ja sogar fast als feministischen Akt definieren oder so sehen und ich finde das auch nicht ganz abwegig.
Das ist ganz interessant. Es gibt so viele... Es gibt genau diese Diskussion, ist ganz häufig in Serien und Filmen und so Thema, wenn es um so Verräter, Überläufer und Kollaborateure geht.
Ja.
Dass gesagt wird, nein, aber wenn ich das mache, dann macht das kein anderer und dann kann ich. Und dann gibt es aber diesen Konflikt, dass gesagt wird, nein, du verrätst hier deine Ideale, du deckst das System und so weiter. Und ich glaube, man soll sowas nicht immer vergleichen, aber ich glaube, dass es hier, weil es eine Hierarchie gibt und eine Art von Unterdrückung oder Ungleichheit, dass es genau diese Mechanismen überall gibt. Und die sind unterschiedlich schlimm. Aber genauso wie man sagen kann, wieso haben denn damals im Dritten Reich alle mitgemacht, die ganzen Deutschen, da wusste man doch. Und jeder, der heute die AfD wählt, weiß doch, dass das, was das für ein rechter Haufen ist. Und trotzdem sind das überall solche Mechanismen, wo man sagen kann, ist der Einzelne wirklich verantwortlich? Was kann man machen? Was muss man machen? Und weil das immer wieder passiert und so menschlich ist, würde ich jetzt nicht sagen, alle Menschen sind schlecht und böse, die das tun. Aber es hilft, darüber zu sprechen.
Ja.
Und sich darüber Gedanken zu machen. Ja.
Ja, auf jeden Fall interessant. Bucht unseren Kurs an der Volkshochschule. 15 Euro die Stunde.
Das ist günstig für einen VHS-Kurs. Naja, ist normal, ne?
Das kommt doch an, wie viele Stunden wir anbieten. Und wir sind jetzt bei Folge 110. Rechne mal hoch.
Ja.
Kein Ende in Sicht. Es ist ein Dauerkurs.
Wir retten die VHS. Und dann treten wir noch in Chor ein und singen den ganzen Tag.
Das können wir ja direkt hinterher anbieten.
Ja, kommt mit uns zusammen in den Chor. Und dann kriegen wir irgendwie so eine, noch was vom Chor an, wie heißt das, wenn man Leute wirbt, so. So in so einem Bonusprogramm.
Ja, Werbungs, egal. ich habe eine physikalische Frage und ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich diese Frage stellen muss, weil ich das Gefühl habe, das müsste man wissen. Wenn man jetzt so im Winter, wenn es draußen richtig kalt ist,
ja,
und drin hat man alles schön warm geheizt und dann machst du ein Fenster auf, geht die Wärme raus oder kommt die Kälte rein? Also wie ist das physikalisch? Was strebt stärker in welche Richtung?
Also rein, wenn es nur um die Temperatur geht und die Luft ansonsten gleich ist,
ja,
dann muss die Wärme rausgehen und dadurch kühlt die Luft innen ab.
Ja, okay.
Oder?
Ich weiß nicht.
Also, Wärme ist doch, wenn du...
Mehr Wärme heißt mehr
Bewegung.
Mehr Molekülbewegung.
Genau.
Ja, dann ist das wahrscheinlich so.
Die sind schneller, die flitzen schneller durch die Gegend.
Genau.
Aber es sind ja nicht mehr Teilchen.
Nee.
Und also wenn du jetzt Luft zusammenpresst in so einem Kolben, dann machst du sie dichter, die Teilchen. Und ich glaube, dadurch müssten sie auch schneller werden und sich bewegen, oder? Wärmer werden. Wird es wärmer, wenn du Luft komprimierst?
Würde ich
also. Dann steht da Wärme?
Würde ich vermuten.
Weil die ganzen kleinen Teile häufiger irgendwo abknallen? Oder ja, sind sie, bewegen sich genauso langsam und prallen einfach häufiger ab?
Ne, dabei müsste doch Wärme entstehen.
Weiß ich nicht.
Ich weiß das jetzt auch nicht genau.
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube, Wärme entsteht nur durch Energiezufuhr und zusammenpressen ist erstmal keine Energiezufuhr.
Wärme entsteht nur durch Energiezufuhr. Wirklich? Ist das
ein
Gesetz?
Also, die bewegen sich schneller, aber sie haben nicht einen höheren Druck. Also klar, wenn du einen höheren Druck hast und du machst das Fenster
auf, das ist klar.
Wie in so einer Schleuse oder so. Ich weiß es nicht. Ich hätte einfach gedacht, dass es die verschiedenen Anteile sind in der Luft, die den Unterschied machen. Du hast drin weniger Sauerstoff dann meistens, weil der Verbrauch da ist. Mm. Und deswegen ziehen die ganzen Sauerstoffmoleküle rein und die ganzen Kohlenstoffdioxidmoleküle ziehen raus. Dadurch entsteht eigentlich ein Luftstrom in beide Richtungen.
In beide Richtungen, ja.
Ob die jetzt, weil die schneller sind, auch schneller rausgehen, ob das ein Effekt ist, I don't know.
Vielleicht kann das ja einer unserer schlauen ZuhörerInnen
beantworten. Oder einer unserer neuen KollegInnen in der Volkshochschule. Dann gehen wir nebenan und klopfen an der Tür, wo gerade Physik für...
Weil die dran gedacht haben, irgendwie Kekse und Kaffee anzubieten. Und dann klauen wir uns das da vom Buffet.
Und fragen gleich mal nach, und wie das ist, wenn man das Fenster
öffnet. Du fragst, lenkst ab, ich klaue die Essenssachen raus. So machen wir es.
Und dann freut sich unser Kurs richtig, dass wir auch noch so leckere Essenssachen
haben. Ja, und dass wir so an sowas gedacht haben auch. Ach Gott. Die sind aber herzig, die beiden.
Dass sie an den Diebstahl denken, von nebenan.
Das wäre so witzig, wenn man das einfach jetzt wirklich durchspielt, so gedanklich. Ne? Ich würde mir schon vorstellen können, dass je nachdem, wie du es bewirbst, ich weiß gar nicht, ob einfach jeder zur Volkshochschule gehen kann und sagen kann, ich habe einen Kurs.
Ich glaube, der wird schon geprüft.
Gib mir Geld dafür. Muss man vielleicht
der wird schon geprüft.
Muss man schon wahrscheinlich irgendwie auch was nachweisen, vielleicht, kann ich mir vorstellen. Irgendwelche Scheine oder so.
110 Folgen
haben wir 110 dazu. Folgen nachzuweisen, stimmt. 110 Podcast. Aber wenn wir das jetzt zum Beispiel als Live-Coaching claimen, dann wollen die vielleicht auch ein Studium
Zertifikat
oder so.
Ja, vielleicht können wir uns gegenseitig zertifizieren.
Gut, du kannst das mit deinem offiziellen Briefpapier machen von deiner Arbeit. Ich mache das mit meinem offiziellen Briefpapier von der Arbeit und dann macht das auch gleich was her.
Ja.
Voll gut. Und dann kommen dann bestimmt so alte Menschen, die einfach so total interessiert sind und noch in Rente, aber die wollen irgendwie teilhaben und finden das interessant. Und dann kommen die da und sitzen da und haben Geld auf dem Fahrrad. Und wir machen einfach eine Podcast-Folge und unterhalten uns dann halt. Also können die machen auch einen Hotseat,
ja,
wie wir den bei unserer 100. Folge hatten.
Ja, wir können doch am Anfang, können wir doch 10 Minuten so eine motivierende Rede machen, so, ja, wenn die Leute ins Gespräch kommen und sagen, das stellt ihr euch vor, was würdet ihr gerne machen, worüber würdet ihr gerne reden, in den Austausch gehen, ist es nicht wichtig, Foren zu schaffen in dieser Gesellschaft, damit die verschiedenen Generationen und verschiedene Leute zusammenkommen, auch Leute, die sich gar nicht kennen, und dass man Themen diskutiert und so weiter, dann ordnen wir das politisch ein und schon, das finden die dann alle richtig.
Ja.
Und dann sagen wir so, und jetzt ist die Frage, wer von euch hat Bühnenerfahrung und wollt ihr gerne Bühnenerfahrung sammeln, dann könnt ihr das auch hier bei uns noch tun. Hier ist der Hotseat.
Hier ist der Hotseat.
Und dann verkleiden wir den Hotseat noch so Flammen hinten dran. Dann kommen so hinten, züngeln dann so die Pappflammen hoch.
Warum? Damit es der Hotseat ist, ja, oder was? Okay. Okay.
Das wird attraktiv.
Ja, also checkt mal die Volkshochschulkurse aus. Wir sagen nochmal Bescheid. Kleiner Tipp für dich.
Ja.
Es gibt auf Disney Plus Encanto Live.
Aha.
Ich habe da gestern kurz reingeguckt. Das ist
die Lieder.
Das sind die Lieder, die live aufgeführt wurden. Und das wurde gefilmt in so einer Art Amphitheater. Super krasses Bühnenbild mit riesigen LED-Schirmen und mit als Möbel verkleidete Menschen, die da tanzen und so. Das ist ziemlich cool. Wenn du nochmal Bock hast,
ja, hab ich Bock drauf.
Neuen Ohrwurm.
Ja, mach
oder ich alte dann. Ohrwürmer wieder aufleben zu lassen.
Und aber dann so mit Tanz und so und echten Menschen?
Mit Tanz und echten Menschen, und im Hintergrund läuft dann die Szenerie aus dem Film, wo der Song gespielt wird. Aber es wird live gesungen. Und
okay.
Ich habe jetzt nur den ersten Song gehört, aber es klang für mich auch wie Originalsängerin.
Das sind die wahrscheinlich, bestimmt.
Gehe ich auch von aus. Also sehr, sehr teuer produziert sieht das aus.
Ja, geil.
Encanto Live.
Komisch.
Habe ich gestern gesehen. Dass es das gibt, dachte ich, sage ich dir Bescheid.
Ich habe eine Frage an dich.
Und du grinst jetzt schon so.
Ich freue mich, dass, weil du sie bestimmt nicht beantworten können wirst und dich darüber wundern wirst, dass du sie nicht beantworten können wirst.
Mhm.
Wer regiert die Schweiz?
Wie der Mensch heißt? Nee, weiß ich nicht, aber ich weiß, warum ich es nicht weiß, weil in der Schweiz ist das jedes Jahr wechselt.
Was?
Jedes Jahr wechselt der regierende Mensch in der Schweiz. Ich glaube, ja.
Ich glaube nicht.
Ich glaube doch.
Kennst du irgendjemanden, der jemals die Schweiz regiert?
Erwin Schlumpf.
Weil er so einen lustigen Namen hat.
Weil der, ich hab doch mal ein, das war im Jahr 1984, dass Erwin Schlumpf da regierte. Vielleicht war er auch so eine Art Bundespräsident, das weiß ich nicht mehr so genau. Als ich für Terminator 1 das vorbereitet habe,
ja,
meine PowerPoint-Präsentation,
ja,
und weil der im Jahr 1984 spielt, habe ich so ein paar Sachen, so ein paar Fun Facts aus dem Jahr 84 da eingebaut, und Erwin Schlumpf. Ja.
Aber es gibt einen Bundeskanzler und der ist es seit 2016.
Ach, doch,
und der heißt Walter Thurnherr. Und hier gibt es eine Liste an Kanzlern, und ich kenne niemanden, und die haben Namen wie Corinna Casanova oder François Couchepin.
Karl Huber, Josef Franz Karl Amthürn.
Aber vielleicht ist er nicht der Regierungschef.
Also
der Kanzler leitet die Bundeskanzlei.
Mhm.
Die Stabsstelle des Bundesrats der Schweizer Landesregierung. Aber wer ist die Schweizer Landesregierung? Die Exekutive. Das, komm, ich weiß es, ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass es ein internationales Treffen gab, bei dem ein Gesicht, ein echter Mensch die Schweiz vertreten hätte oder aufgetreten wäre im Fernsehen, oder Angela Merkel trifft sich mit oder diskutiert mit. Die ist gesichtslos. Das ist ein Apparat von Ameisen, die irgendwas tun und keiner weiß, was passiert. Die
verwahren für unser Geld.
Ja, und deswegen kann sie auch niemand dran kriegen, weil niemand weiß, wo man anrufen soll.
Das Impressum in der Schweiz ist leer.
Ja. Verantwortlich im Sinne des Presserechts. No one!
Who knows that?
Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, stimmt, das ist schon interessant. Das ist ein Nachbarland. Ich meine, ich weiß auch von den wenigsten anderen Nachbarländern die Namen der Regierungschefs, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber man hat die auf jeden Fall schon mal gehört und die sind deutlich präsenter als alles, was in der Schweiz passiert. Aber kommt mit der Neutralität, nicht?
Ja, es ist völlig undurchsichtig. Und neulich hatten wir hier, ja, wie du weißt, Besuch aus der Schweiz von zwei Menschen, die schon sehr lange wohnen. Und ich habe gesagt, komisch, ich weiß das gar nicht. Und die waren beide so, wir auch nicht. Also auch die da wohnen. Hier ist der Bundespräsident Ignacio Cassis. Das sind doch ausgedachte Namen. Corinna Casanova und Ignacio Cassis.
Du bist jetzt gerade auf der Seite admin.ch, also die Seite des Bundesrates.
Das Portal der Schweizer Regierung.
Und wahrscheinlich, du könntest das jetzt einmal screenshotten und ein neues Foto auf dein Desktop packen, was du Scam nennst.
Ja.
Weil irgendwas stimmt da nicht.
Viola am Herd heißt eine noch und eine heißt Guy Parmelin.
Kein Name-Shaming hier.
Simonetta Sommaruga. Das sind alles so Namensgeneratoren und die Bilder sind bestimmt auch von irgendeiner KI.
Ja.
Da ist irgend so ein Roboter am Werk in der Schweiz und keiner weiß es. Ja. Und keiner hat jemals irgendeinen Vertreter der Schweiz irgendwo gesehen.
Aber die beleuchteten Brüder sind euch auf der Spur.
Tja.
Ja, die Schweiz, stimmt, das ist wie so ein blinder Fleck auf der politischen Weltkarte. Und das, obwohl die so nah an uns dran sind.
Ja.
Interessant, aber irgendwas war, es ist super peinlich, dass ich einfach gesagt habe, ich weiß warum, weil ich wechsle jedes Jahr. Irgendwas, was in Deutschland alle paar Jahre erst also gewählt werden muss, wechselt in der Schweiz jedes Jahr. Was mich vor langer Zeit schon mal zu der Handynotiz inspiriert hat, ob du das gut finden würdest, also umgekehrt, wenn es eine Amtszeitbegrenzung gäbe. Das gibt es ja auch häufig in Deutschland.
In den USA zum Beispiel.
Genau, richtig. Würdest du das befürworten?
Ich habe das Gefühl, dass es uns bis jetzt nicht wirklich... Also man kann natürlich sagen, es wäre gut, wenn Merkel weniger lange Bundeskanzlerin gewesen wäre. Kohl erst recht. Aber ob das wirklich demokratisch oder irgendwie das geholfen hätte, bin ich unschlüssig. Also weiß ich nicht.
Willst du das auch wissen? Du kannst ja nicht in eine alternative Vergangenheit
zurückgucken. Nein, aber ich kann ja spekulieren, ob ich das Gefühl habe, dass Merkel sich zu lange irgendwie an der Macht gehalten hat und es dem Land gut getan hätte, wenn sie das nicht gedurft hätte. Wenn ich jetzt total einverstanden gewesen wäre mit der Art, wie sie Politik gemacht hat, und in einigen Teilen war ich das ja auch, weiß ich nicht.
Wäre es nicht vielleicht auch gut für die SPD gewesen, wenn man schon mal eine Schröder-Nachfolge in die Startlöcher gestellt hätte, als er Kanzler wurde, weil man genau weiß, okay, aber in 8 Jahren wollen wir es wieder mit
machen. Ja, anderen. Aber er hat ja eigentlich nur... Wie war denn das?
Er hat nur 7 Jahre geschafft.
Ja.
Aber davon war ja nicht auszugehen, das war ja nicht geplant. Aber wenn
weil er nochmal angetreten ist.
Ja, genau. Wenn die Mechanismen gewesen wären, dass auf jeden Fall danach nochmal jemand Neues
kommen muss. Es kommt doch an, wer da kommt. Ja, du hast ja auch einen krassen Amtsbonus.
Eben.
Also einmal muss natürlich sagen, ist es für die Person gut. Also Merkel hat davon profitiert, dass sie schon so lange Kanzlerin war und wurde deswegen auch wieder gewählt die letzten beiden Male. Weiß ich nicht. Aber ich finde es interessant, dass... Also, ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass die durchführen, weil die haben offensichtlich von dem bisschen, was wir jetzt hier so sehen, ein ganz anderes System. Die haben Bundesrat, Bundespräsidium, Departemente, Bundeskanzlei. Also offensichtlich haben die ein System, das, also wenn du dir jetzt Deutschland und Frankreich und so, das ist auch anders, aber es ist trotzdem irgendwo vergleichbar. Du hast immer ähnliche Funktionen. Und Und hier scheint es mir tatsächlich ein alternatives System zu sein. Und das ist auch interessant, das kann man sich noch angucken und überlegen, ist das vielleicht in manchen Sachen superior? Kann man sich da was davon abgucken?
Eine direkte Demokratie.
Wird bestimmt gemacht. Ja, die haben sehr viel direkte Demokratie. Ne?
Das ändert das System ja auch schon mal grundsätzlich.
Ja, und vielleicht haben die einfach auch mehr so ExpertInnen, die einfach in den ganzen Behörden und Ministerien oder wie auch immer das heißt sitzen. Und die werden sozusagen von wechselnden Leuten geleitet, die, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das normal über Parteien läuft oder... Oder was?
Das kannst du ja vielleicht mal für die nächste Podcast-Folge, kannst du dich mal reinarbeiten.
Alles über die Schweiz.
Alles über die Politik der Schweiz. Alles über Schweizer Politik.
Also es gibt auf jeden Fall Parteien in der Schweiz. Die CVP, die SP.
Die FDP.
Die Sozialdemokratische Partei, die Christdemokratische. Das ist schon sehr ähnlich. Und die Mitte. Ja, interessant. ich bin da, aber es ist mir wirklich nie aufgefallen,
dass nee, ich das aber nicht weiß. Weil man auch nicht darüber stolpert.
Weil es einem nirgendwo begegnet.
Ja.
Aber manchmal heißt es, ja, die Schweiz hat abgestimmt oder, ja, erstaunlich. Die ja, waren doch jetzt auch in der Ukraine irgendwie krass im Konflikt, oder?
Ja, ob die europäischen Sanktionen gegen Russland mittragen. Aber ich glaube, sie haben sich letztlich für ja entschieden.
Ein Glück, Viola am Herd. Denn die ist für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport zuständig.
Ich habe neulich eine E-Mail gekriegt mit dem Betreff Suchen nach einem gut aussehenden Mann für sinnliches Verlangen. Und das ist eine lyrische Meisterreise. Moment,
du hast eine SMS?
Eine E-Mail.
Ach so.
Suchen nach einem gut aussehenden Mann für sinnliches Verlangen. Ich bin Anna from, in Klammern, in der Nähe. Komma. Ich...
Das ist auf jeden Fall schon mal sehr attraktiv, da muss man nicht so weit fahren.
So weit fahren, da braucht man kein Auto, alles gut. Ich bin sauber, böse, braune Haut und Bitzi-Mädchen. Ehrlich, bin so angemacht und ich fühle mich wie einen groben Knall zu haben.
Der groben ist wahrscheinlich vom SZ, ne?
Ja, aber großer, was soll der große Knall?
Ich habe großen Knall, so ein bisschen. Nee, ich glaube, ich bin so ein bisschen durchgeknallt, so ein bisschen verrückt.
Ja, okay. Ich will einen Mann, der. Punkt.
Das reicht, kann jeder füllen. Das kann ich.
Wird viel Spaß mit meiner Brustwarze und Klitoris. Komma. Ich brauche ununterbrochen Liebe machen. Komma. Ich sehne mich nach einem Schwanz. Komma. Wir können uns treffen, wenn Sie interessiert sind. Bei Interesse, Posteingang.
An der Stelle verlieren Sie leider die meisten. Die wissen nicht mehr, was sie tun sollen.
Na, da direkt darunter ist ein Link, wo man draufklicken könnte. Okay. Ja, also das fand ich sehr schön. Julietta Savage at inclassmates.info.
Savage?
Savage. Julietta Savage.
Aber es funktioniert ja offenbar. Also erstens denke ich mir dabei, diese ganzen neuen KIs, die müsste man doch eigentlich einfach nur benutzen und die würden doch wunderbare Texte schreiben. Ja. Das wird den Spam nochmal ordentlich nach vorne bringen.
Das wird eine neue Evolutionsstufe.
KI-Spam.
KI-Spam.
Und dann
das muss ist ja auch KI-Spam, aber halt irgendwie kein vernünftiger.
Kein vernünftiger. Und dann muss es ja immer noch funktionieren. Ich habe ja neulich erzählt über diese ganzen... Nachrichtenkacheln, wo immer steht, Putin ist schon am Zittern und bald tot.
Ja.
Das hält sich auch immer noch. Habe ich heute wieder gesehen. Da stand irgendwie nur noch die westliche Medizin hält ihn am Leben. Putin fast am Ende. Das zieht. Und auch ja. Hier klicken die Leute auf den Posteingang, um Frau Savage zu kontaktieren.
Wobei so ein Artikel zu schreiben, wie knapp Putin jetzt tatsächlich aber wirklich vom Tod steht. Und wenn jetzt endlich mal die medizinischen Sanktionen gestartet werden würden, dann wäre es innerhalb von einer Woche vorbei. Das ist ja immer noch ein bisschen mehr Arbeit, als einfach so einen Bot zu programmieren, ja, der einfach an Millionen dieser Mails rausballert. Und wenn von 1 Million Leute nur einer draufklickt und doof genug ist, dann hat es sich schon gelohnt.
Ob es irgendwo so ein Museum der besten Spam-Nachrichten gibt?
Im Internet bestimmt.
Glaube ich auch.
Würde mich wundern.
Sonst gründen wir das.
Ach, wir haben viel vor. Ein bisschen zu viel. Auch Deo hat noch nicht so richtig eingeschlagen. Ist mir neulich wieder aufgefallen, als ich in dem Edeka nochmal war. Und, also ich war ja vorher schon mal da, darüber haben wir gesprochen, da fand ich es gar nicht so schlimm, aber du hast ja von diesen Kassen gesprochen.
Ja.
Und auch als, du hast es ja plastisch dargestellt und auch natürlich richtig dargestellt, aber ich hatte keine Ahnung, wie scheiße das wirklich ist, wenn man einen größeren Einkauf hat. Und die haben ja aber nicht nur diese Scheißkassen, die haben ja noch.
Aber das ist neu wieder. Sie hatten früher nur die normalen, ja. Dann hatten sie nur die Scheißkassen und irgendwann hatten sie ein Einsehen.
Ja, aber das Einsehen scheint irgendwie nicht besonders sich etabliert zu haben, weil als ich da war, war eine einzige Kasse besetzt, aber halt eine von den Scheißkassen. Ja, warum denn das?
Die machen die anderen nur auch, weil die ständig irgendwie rumlaufen, wenn nicht so viele da sind. Nur wenn viele da sind und eine große. Und ich habe neu, das habe ich doch auch erzählt, dass ich gesagt habe, hier. Können wir die bitte aufmachen? Und dann hat sich der Typ vorgedrängt und so. Ich habe ja so viele Sachen in diesem Edeka schon erlebt. Und ich habe auch von der Frau neulich erzählt, die einfach so richtig losgeledert hat, ne? Die richtig den Hass hat über die Kasse.
Ja,
es ist einfach Kacke. alle hassen es und trotzdem gibt es sie. Und ich hätte es nicht erzählt, wenn es nicht so schlimm gewesen wäre. Das ist ja der Grund. Und schön, dass du das jetzt auch erleben
und kannst. Was man in diesem Laden sehr schön sehen kann, ist, wie sich verschiedene Märkte ihrem Publikum anpassen. Ja. Weil, also ich finde es sehr bezeichnend, der ist gar nicht so klein, der ist nicht riesengroß, aber es gibt auf jeden Fall kleinere Edeka-Filialen. Aber trotzdem ist, also übersteigt das Spirituosenregal das Käseregal so um die dreifache Länge.
Ja, das ist
unglaublich. Ist hierhin, ne? Also man kriegt normale Produkte des Alltags häufig nicht.
Ja, genau. Und zwar echt viele Essentials.
Ja, genau. Also vielleicht habe ich zu blöd geguckt, aber ich habe nicht mal Nutella gefunden.
Also doch, das gibt's garantiert. Aber es gibt wirklich...
Aber was man da an Schnaps kaufen kann.
Ja.
Also, wow. Und ja, da waren auch viele Leute, die da einiges eingekauft haben.
Das stimmt, deswegen nehme ich den Edeka auch immer so klein war, weil das ist das letzte Drittel neben der
kannst
Kasse
du,
ist.
Kannst du nicht, nicht gebrauchen.
Brauche ich nicht.
Ja, voll gut. Also eigentlich nicht, eigentlich ganz furchtbar. Hast du gerade irgendein Geräusch gemacht?
Ich weiß nicht.
Du weißt nicht, ob du ein Geräusch gemacht hast. Okay, es ist gleich 18 Uhr, ich werde mir jetzt ein Bier von draußen holen.
Ja, bring mir eins mit, gerne. Ich war schon neidisch auf deine Cola und hätte mir fast von oben was geholt. Was nicht alkoholisch ist. Aber jetzt habe ich es ausgesessen und trinke einfach Bier.
Möchtest du ein Feld? Nee, ist ja gar kein Feld.
Ich nehme, was da ist. Ich habe eine, noch häufiger, die, das ist jetzt neu, im Zuge der ganzen Vegetarisierung.
Digitalisierung?
Vegetarisierung. Des Supermarktregals. Es ist neu, dass Leute mir immer häufiger sagen, wenn ich ihnen von den Fleischersatzprodukten erzähle, oder wenn die nachfragen, oder wenn ich sie auf dem Tisch stehen habe, dass es so einen Ekel davor gibt. Und zwar so nach dem Motto, weiß man ja gar nicht, was da alles drin ist.
Hä? Wirklich?
So, wir hatten noch neulich diese Burger King-Diskussion, weißt du, auf dem Discord-Server, wo es auch, da war es so ähnlich, da hieß es auch, du hast dich ja einfach lustig gemacht darüber, dass da Fleisch drin ist, aber abgesehen davon gab es auch da so ein bisschen dieses, ja, muss man sich mal die Zutatenliste angucken, das ist bestimmt voll ungesund. Wo ich irgendwie denke, es kann nicht so schlimm sein wie der Fleischmüll, den ihr fresst.
Ja, tatsächlich.
Und du kannst jetzt auch nicht die Rügenwalder 1-Euro-Salami mit irgendeiner feinen Bio-Wurst aus dem Schwarzwald vergleichen.
Richtig.
Sondern du musst vergleichen, was du vergleichen kannst. Und die meisten dieser Zusatzstoffe hast du in diesen abgepackten Kacksachen auch drin. Und dazu hast du noch die ganze Antibiotika-Scheiße in den Tieren, die da reingestopft ist. Ja. Und was damit noch alles verbunden ist. Aber dann ist es dieses so, ich weiß nicht, ob ich meinem Körper das antun will. Das finde ich so, also wenn du sagst, es schmeckt mir nicht so gut. Oder wenn du sagst, mich nervt das, dass das jetzt irgendwie überall ist und dass man dazu genötigt wird. Aber mit diesem Gesundheitsargument zu kommen.
Ja, das ist total Schwachsinn. Aber irgendwie zu sagen, man ist genervt, weil man dazu genötigt wird, ist ja genauso Quatsch. Niemand nötigt einen zu irgendetwas.
Ja, aber es kann ja sein, dass einem das begegnet, dass man immer wieder hier, hör doch mal auf, Fleisch zu essen. Es kann ja schon so, es gibt ja Leute,
die
so ein bisschen
anders unterwegs sind. Dann sind es aber doch die Leute und nicht die Produkte, die
richtig.
Das tun.
Aber das kann ja trotzdem etwas sein, um das verbindet man mit den Produkten oder so. Oder dass plötzlich im Supermarktregal das überall steht und man davon so verfolgt wird und man das eigentlich gar nicht will. Finde ich auch falsch, aber... Aber das ist wirklich was, wo ich sage, abschaffen bitte. Menschen, hört auf, mir mit Stories zu kommen, dass vegetarische Ersatzprodukte, dass sie dann doch lieber die Presswurst, den Presszervelat vom Aldi essen wollen.
Presszervelat. Alles über Presszervelat.
Alter, da habe ich echt. Da reagiere ich auch sehr unwirsch.
Das kann ich verstehen. Habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Das finde ich...
Also im Discord ging es auf jeden Fall richtig lange darum, wo ich irgendwann sagte, worüber reden wir hier eigentlich? Gucken wir uns jetzt ernsthaft gerade die Zutatenlisten der vegetarischen Nuggets an?
Ach echt? Darum
geht's? Ja.
Das habe ich alles nicht mehr wahrgenommen.
Und natürlich, wenn ich zu Burger King gehe und mir 20 Chicken, Plant-Based Nuggets und einen Plant-Based Cheeseburger reinballere, glaube ich nicht, dass ich meinem Körper damit was Gutes tue. Das ist dieser Irrtum, dass alle denken, was vegetarisch ist, ist gleich gesund.
Ist
oder,
gleich, ja, ist
oder was Bio
Gemüse
ist, ist gleich gesund.
Ja.
Ist auch Blödsinn.
Ja.
Ja.
Ich habe zum Beispiel einen Bio-Weihnachtsbaum.
Ja.
Der ist trotzdem tot.
Und auch sehr ungesund, wenn man ihn isst. Nutri-Score E.
Genauso wie Nutella.
Ja. Ich mag den Nutri-Score übrigens. Ich finde das irgendwie ganz
gut. Ja, ich verstehe gar nicht, warum der nicht überall drauf ist.
Ja,
warum?
Das ist zurzeit noch freiwillig. Das ist, hat bestimmt Julia Klöckner noch zu verantworten.
Ach, schätze echt? Ich mal. Das ist freiwillig.
Ja, glaube ich schon, ja.
Okay.
Freiwillige Selbstverpflichtung.
Finde ich aber interessant, das machen. Dass dann, also gerade auf so Süßigkeiten oder auch bei Käse hat es mich erschrocken, weil die haben alle D. Wegen so viel Fett.
Fett und Salz, ja.
Das will ich eigentlich nicht wissen. Finde ich es auch nicht schlimm, dass es da draufsteht, aber ich wundere mich, dass man als Käsefabrikant-Mensch sagt, okay, muss ich nicht, aber ich sag mal den Leuten, dass das echt gar nicht mal so gut
ist. Ja, das sind vielleicht halt irgendwelche größeren Unternehmen, sagen, wir machen das jetzt einfach für alle unsere Produkte. Ja. Und das ist vielleicht wieder insgesamt das einen positiven Effekt, wenn die Leute sehen, ich kaufe das, wo ich das sehen kann. Und ich finde es auch okay. Ich meine, wenn auf dem Käse D steht, das kommt ja darauf an, vielleicht auch wie viel du isst. Du isst ja Käse nicht genauso
wie... Ich esse sehr viel Käse, sehr viel Käse.
Aber du wusstest vorher auch schon, dass der sehr fettig ist.
Ja, war mir nicht so richtig bewusst.
Ja, dann ist ja der Nutri-Score genau richtig.
Ändert nichts an meinem Verhalten, außer dass ich mich schlechter fühle. Das ist der einzige Effekt. Ich esse genauso viel wie vorher, aber fühle mich dabei weniger gut. Ja. Aber trotzdem bin ich auch pro Nutri-Score. Ja, ist das geplant, dass man das verpflichten muss, jetzt wo Julia Klöckner im Altenheim ist?
Ich glaube, sie ist auch im Bundestag, ne?
Ja, ich fürchte auch.
Das ist auch komisch, weil da der alles noch so drin sitzt, der seine Karriere hinter sich hat und da eigentlich dann wahrscheinlich nicht mehr viel macht.
So wie Armin Laschet?
Ja.
Ja. Was ist das für eine Folge?
Servalat-Presswurst.
Nee, nicht wie die heißt, sondern so, wie würdest du die einordnen in unser Övre?
Wundertüte.
Wundertüte mit einem Hauch zur Albernheit.
Ich finde, wir haben fast alle
Aspekte.
Ein Hang zur Albernheit.
Oder einem Hauch.
Wir haben ein bisschen Gesellschaftspolitik und kurze so, alles so ein bisschen im Schnellen, ein bisschen schnell die Sprache, schnell den Quatsch.
Hin und her.
Alte Päpste, alles dabei.
Feminismus,
Pygmy Girls. Ich muss immer an Pygmäen denken.
Heißt Pygmäe oder Pygmäen auf Englisch
Pygmy? Pygmy, das ja, ich glaube ja.
Dann
Pygmy Pony.
Pygmäen Pony?
Ja.
Gibt's das?
Ich glaube, es gibt eine Magic-Karte, die so heißt.
Okay.
Ich habe was Geiles noch aus der Natur, das haben wir auch immer.
Oh ja, gern.
Natur, Wunder der Natur. Bienen bekämpfen Hornissen, wenn sich Hornissen in Bienenstöcker verirren.
Ja.
Wie machen sie das? Die geilste Tötungsmethode in der Natur, die ich bisher gehört habe. Die Bienen fliegen um eine Hornisse herum und umschließen sie komplett als Bienenkugel.
Ja.
360 Grad, eine Kugel in der Mitte ist die Hornisse.
So wie wir die Frauen beschützen wollten auf der Insel mit dem Fest.
Weißt ja, du? Genau.
Welche Insel?
Borkum.
Ja.
Die schließen sich um die Hornisse. Ich will nicht sagen luftdicht, aber so, dass die Hornisse nicht raus kann. Und dann schlagen sie ihre Flügel so schnell, dass die Hornisse verbrennt.
Verbrennt?
Die verbrennen die Hornisse mit Flügelschlägen.
Und was bleibt über? Asche oder nix?
Einfach eine verbrannte, verkohlte Hornisse, keine Ahnung. Die vielleicht einfach so, dass die Proteine in der Hornisse kochen, keine Ahnung. Denaturieren, was auch immer da passiert.
Ja, genau das. Okay, krass.
Das stelle ich mir so geil vor. Das ist wie in so einem Science-Fiction-Film, wo plötzlich so eine Sphäre sich bildet und da drinnen Incineration. Die machen so ein Krematorium einfach. On the go. Das war ein fliegendes Krematorium.
Krematorium on the go. Das hätte man zur Hochphase in manchen Ländern zur Covid-Pandemie auch gebrauchen können. Hätte man mal ein paar Drohnen abrichten müssen. Don't fuck with bees.
Aber wirklich don't fuck with bees.
Zumindest wenn du so klein bist, dass du umschlossen werden kannst.
Und Hornissen sind beeindruckend große, garstige Tiere.
Ey. Ich dachte, die sind gar nicht so garstig. Sind die nicht deutlich weniger aggressiv als Wespen?
Kann sein, aber ich glaube, wenn, dann ist es schlimm, weil die einfach, ja, kann sein. Wespen sind ja aber auch echt aggressiv.
In 3 Fragezeichen habe ich gelernt, 7 Hornissen können ein Pferd töten.
Wow.
Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Aber 7 Bienen können eine Hornisse töten.
reichen 7 Bienen aus, um die komplett zu, ja, wahrscheinlich, ne?
Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Brauchst ja so einen Ring und dann da haben wir genug Drohnen drin.
Ja.
Die Frage ist, wie viele Bienen brauchst du, um ein Pferd zu verbrennen? Geht außerdem gar nicht, weil das Pferd ja auf dem Boden steht.
Na, aber wenn die komplett das Pferd umschließen, dann können sie das, glaube ich, auch mit hoch in die Luft. Außerdem kann ja auch auf dem Boden stehen, geht ja trotzdem. Das
stimmt.
Dann man muss ja auch nicht unten die Füße verbrennen, man muss ja vor allem den Kopf verbrennen, das reicht ja in der Regel.
So wie so ein Astronautenhelm.
Ja, genau.
Oder das Pferd.
Bums fällt um und das war's mit dem Pferd.
Oh, da fällt das Pferd um und der Kopf ist schwarz. Einfach verbrannt und raucht noch so ein bisschen. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht für die Bienen selber zu heiß wird. Aber wahrscheinlich reicht es gerade so. Also erstens sind Bienen ja so organisiert, dass denen macht das nichts, wenn ein paar von ihnen selber sterben. Und zweitens, das macht sie so bedrohlich. Und zweitens haben die ja noch den Kontakt zur Außenwelt. Also von draußen ist vielleicht reicht das.
Ja, und vor allem, das ist ja auch extern vom Körper. Also wenn da die, vor allem werden es ja die Flügelspitzen sein, die, ja, die Reibung verursachen, damit die auch schnell genug flattern können.
Alter.
Und dann ist es, glaube ich, weit genug weg.
Mörderisch, ne?
Nicht schlecht.
Wie das wohl mal entdeckt wurde durch Zufall von der Evolution.
Und was die sich gedacht haben, als sie das zum ersten Mal entdeckt haben.
Oh, geil.
Boah, was machen die denn da? Guck dir das an. Und jetzt. Die ist komplett verbrannt.
Wenn du das so nach evolutionsmäßig erklärst, dann ist es so ein bisschen die Bienenstöcke, bei denen zufällig Hornissen verbrannt wurden, hatten einen Selektionsvorteil gegenüber den Bienenstöcken, bei denen keine Hornissen verbrannt wurden.
Aber das ist doch bestimmt dann nicht nur bei Hornissen. Es gibt auch, also es wird ja auch andere Insekten-Eindringlinge geben, die auf ähnliche Weise der Gare ausgemacht wird.
Wahrscheinlich ist es beeindruckend, dass es sozusagen mit einer Hornisse geht, aber ja.
Was ist der Gare? Was heißt das?
Ich glaube nicht, dass es der Gar-aus ist, sondern es ist der Gar-aus. Also der Gar-aus ist ein Wort.
Aber das wird auseinandergeschrieben?
Nee.
Es wird zusammengeschrieben?
Ja.
Jemanden den Gar-aus machen?
Ja.
Okay, und was ist der Gar-aus?
Ich dachte früher auch immer, das heißt Gar-raus, aber es heißt tatsächlich Gar-aus. Ich weiß nicht, was der Gar-aus ist. Wir sind hier schon mal so ein bisschen jemanden töten, umbringen. Ein Kraut mit eiförmigen, am Rande gezähnten Blättern und ehrenartigen weißen oder bläulichen Blüten. Das ist der Gar-aus.
Mhm.
Ja, es sind Gräser.
Ja, aber warum? Also weil die dann die Gräser von unten sich anschauen?
Mit denen seit 15. Jahrhundert in Süddeutschland die Polizeistunde, die als Halbschmarotzer lebende Pflanze wurde wahrscheinlich so benannt, weil sie den Gräsern der Umgebung durch Entzug anorganischer Salze den Gar ausmacht.
Ah, okay.
Sie macht den Gar aus. Das ist so ähnlich wie du machst den Bibo. Nee. Also, ne?
Ja, okay.
Hier wieder den Tim gemacht, hier wieder so. Ja. Geil.
Was ist genau der Tim machen?
Müsste ich jetzt erstmal mir was ausdenken,
ja,
was der Tim so macht.
Würde ich gern wissen. Wenn du mal was nicht googeln kannst, ne?
Den Tim machen? Fällt mir nichts ein, ich kenne ihn noch nicht gut genug.
Okay.
110 Folgen reichen nicht.
110 Folgen und direkte Nachbarschaft reichen nicht.
Nee, das muss noch kommen.
Längerfristige direkte Nachbarschaft vielleicht.
Und mehr Podcast-Folgen.
Mehr Podcast-Folgen. Vielleicht auch mal mit mehr externer Beteiligung von unseren VHS-SchülerInnen.
SchülerInnen vor allen Dingen, sonst dürfen wir nicht weitermachen, sagt meine Frau.
Dann soll sie mal kommen.
Ja, habe ich auch gesagt.
Ja, und?
Nee.
Nee. Aber wo wir gerade schon bei sprachlichen Sachen sind und gerne bitte jetzt nicht gleich googeln, sondern erstmal so versuchen, mir zu erklären. Vielleicht habe ich es auch schon mal gesagt, dann bitte auch Bescheid sagen. Ich gehe heute mit meinem Kumpel die Gegend unsicher machen.
Ja.
Was heißt das? Also warum ist das etwas Erstrebenswertes, die Gegend unsicher zu machen? Und, auf welche Art und Weise machst du die Gegend unsicher?
Du bist der Platzhirsch. Wenn du da bist, dann...
Aber dann ist es doch nicht unsicher.
Bleibt kein Auge trocken. Doch, ja. Es ist unsicher, weil die Leute nicht vor dir nicht sicher sind.
Aber das sollen sie
weil
doch.
Du die Gefahr bist.
Ich will keine Gefahr sein.
Ja, aber dann willst du auch nicht die Gegend unsicher machen.
Hm.
Wenn man die Gegend unsicher machen will, heißt das, hier kommen wir, verkriecht euch unter den Bordstein, klappt eure Fensterläden zu. und wo wir hintreten, wächst kein Gras mehr und uns gehört die Straße.
Uns gehört die Straße.
Wir sind hier die Gang in the City.
Also sagt man das ganz häufig, obwohl das inhaltlich überhaupt nicht stimmt.
Ja, es ist so ein bisschen so eine Romantisierung von Gangstertum.
Mhm, verstehe. Gibt's oft. Romantisierung von Gangstertum, Gegend unsicher machen. Hast du? Ja, wobei, ich habe durchaus auch schon mal die Gegend unsicher gemacht.
Ich auch.
Aber ich wollte das nicht.
Ich schon, aber im Nachhinein finde ich das falsch.
Meinst du, als wir die ganzen CDU-Wahlplakate abgerissen haben?
Zum Beispiel.
Darf man das sagen? Ist verjährt, ne?
Ja. Damals hat Helmut Kohl noch gelebt.
Ja.
Alles was vor Helmut Kohls Tod passiert ist, ist verjährt.
Das ist eine
neue
so eine Faustregel aus der Justiz.
Genau, die Helmut Kohl, Lex Kohl.
Ich gebe es zu, ich habe alle diese Menschen umgebracht. Wann war es? Ja, das war kurz bevor Helmut Kohl gestorben ist. Ja, dann sind sie frei zu sprechen.
Ja.
Ja, so läuft das.
Versprechen Sie, dass Sie niemanden nach dem Tod von Helmut Kohl getötet haben? Ja.
Ja, dann ist gut. Amnestie für alle.
Ja.
Er ist wie Jesus. Er hat die Sünden auf sich genommen. Ja. Der alte Rollstuhlkanzler.
Ja.
Und ist dann damit ins Grab gefahren.
Ja.
Das ist aber nett. Wenn man das vorher gewusst hätte. Ah, das ist ja auch so, das ist auch so blöd an dem Jesus-Konzept. Der hätte auch mal rumlaufen können und zu seinen Lebzeiten sagen können, ey Leute, solange ich lebe, ihr könnt es machen, was ihr wollt. Alles, was ihr wollt. Ihr könnt hier nicht Saulus zum Paulus, sondern Paulus zu Paulus. Nee, Saulus ist der Schlimmere, ne? Saulus und Saulus, ja. Doppel-Saulus. Sodom und Gomorra, wir können jetzt alles machen. Wenn ich tot bin, dann habt ihr wieder ein clean slate.
Ja.
Also, gebt euch, das ist so wie...
Weltweite Abrissparty.
Und danach, ich nehme das dann alles auf mich und dann müsst ihr euch benehmen, aber bis dahin,
ja.
Haut rein.
Das ist so, wie früher manche Leute gesagt haben, dass sie ihre Jugend verbringen wollen.
Ey, das ist doch der perfekte neue Messias, der sich jetzt hinstellt und sagt, ihr könnt es machen, was ihr wollt, wenn ich sterbe.
Party-Jesus.
Ja, Party-Jesus. Richtig. Also nicht, dass das jetzt gesellschaftlich wünschenswert wäre, aber es wäre ja, wenn Jesus vorher gesagt hätte, was passiert, dann hätte er, glaube ich, mehr als 12 Jünger gehabt.
Das ist so ein gutes Konzept. Das kann man sich richtig vorstellen.
Ja.
Wie so eine Sekte oder so eine neue Religion, dass sich einer hinstellt und sagt, ich bin der Party-Jesus.
Ja.
Und er setzt so ein Datum in 7 Jahren und bis dahin treten wir die Scheiße in den Arsch. Und danach ist alles cool.
Genau.
Ihr dürft lass morden, Huren, Brandschatzen.
The Purge, aber über Jahre.
Ja.
Und danach ist alles gut.
Ich weiß nicht, ob Party Jesus nicht ein Euphemismus ist, wenn er Mord propagiert.
Er muss ihn ja nicht propagieren. Er kann das ja im Nebulösen das lassen, stimmt. Wie alles man das für auch. Sich selber interpretiert.
Es steht über dem Gesetz. Wenn
genau, es gibt keine Gesetze.
Aber da braucht man eine kleine Armee, die seine Jünger vor den Schergen der Staaten beschützt.
Mach mit.
Die Staaten?
Ja.
Die machen bei Party-Jesus.
Die machen bei Party-Jesus mit.
Olaf Scholz sagt, count me in. Klimaclub gegründet, als nächstes machen wir beim Party-Jesus mit.
Ja, warum denn nicht? Also, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, okay.
Party-Jesus.
Haben wir das Konzept auch aus der Taufe geholt.
Alles über Party-Jesus.
Den Party-Jesus. Oder nur Party-Jesus?
Alles über Party-Jesus. Den Party-Jesus?
Alles über den Party-Jesus.
Das klingt aber, wie, als wäre das irgendwie so ein Instagrammer oder so, der ganz sehr erfolgreich ist.
Kann er ja auch sein, der nutzt die neuen Medien.
Natürlich.
Na klar.
Der ist modern. Der Party-Jesus. Also da werden sich doch viele Menschen damals gedacht haben, vor 2000 Jahren, ach,
Mist.
Wenn ich das vorher gewusst hätte.
Ja, aber so ist es ja immer. Also so funktionieren diese Sachen ja nur, weil du sie vorher nicht weißt.
Ja, aber schade doch.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist daran liegt gerade der Reiz. Manche haben Glück, manche haben Pech.
Ja.
Die glücklich sind, die haben vorher schon ohne das Wissen schlimme Dinge getan. Die sind die Gewinner der Krise. Oder nicht der Krise, aber die Jesus-Gewinner sind eigentlich die vorher sich daneben benommen haben.
Ja.
Richtig. Was ist das denn für eine Botschaft, die Kirche aussendet?
Kein Wunder, dass die zerfällt innerlich.
Ja.
Und, jetzt und dass selbst die Päpste keinen Bock mehr auf den Job haben.
Franziskus gibt eine Pressekonferenz, nachdem Benedikt morgen abgenibbelt ist und sagt, ich hau und sag, ich gehe zum Party, Jesus.
Ich habe nochmal über unseren Jesus nachgedacht. Ein total dummes Konzept. Nee, da mache ich nicht mehr mit. Ich gehe zum Party-Jesus.
Ich glaube, der ist der Party-Jesus.
Er könnte es werden.
Er gründet das. Er hat gleich, das ist so, wie wenn du dich aus einer Ausgründung machst, dann nimmst du deine Kunden mit.
Ja, genau.
Weißt du, wenn du deine Agentur verlässt und dich selbstständig machst.
Ja, so wenn ein berühmter Mensch jetzt einen Podcast anfängt, dann ist er automatisch super schnell erfolgreich.
Genau.
Obwohl dieser Mensch vielleicht gar nicht gut ist im Podcast machen.
Da braucht er gar keine Akquise mehr machen.
Ja, nimmt die einfach mit. Der große Name. Franziskus ist ein großer Name.
Franziskus ist ein Big im Game.
Ja, gutes und Brand.
Heftiger Player. Ja.
Party Jesus. Naja. Benni,
ja.
Die Folge ist nicht sehr lang.
Ja.
Allerdings haben wir noch ein paar Sachen heute vor. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt aufhören. Und es ist ja gar nicht so schlimm, weil wenn diese Folge erscheint am 30.12., dauert es nur noch einen Tag bis zum 31.12. Und da gegen 11 Uhr.
Das stimmt.
Werden wir unseren Jahresrückblick-Podcast live streamen.
Ja, wir sitzen in etwa 40 Stunden schon wieder zusammen und machen Podcast.
Yep.
Aber du hast doch so viel Bier da. Willst du das jetzt noch in Ruhe hier ausdrücken nach dem Podcast oder wie machen wir das?
Ja, zum Beispiel.
Gut, dann machen wir das. Aber lass mich trotzdem noch eine Sache
erwähnen. Natürlich, natürlich.
Weil die sonst nicht mehr aktuell ist. Die geht nämlich, handelt nämlich von Weihnachten.
Ja, ach stimmt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Haben wir nicht drüber gesprochen. Ist auch okay. Guckt euch unser Video Weihnachtsgrüße von den beleuchteten Brüdern auf YouTube an. Das ist 7 Jahre alt, aber aktuell wie nie. Ich möchte noch ein bisschen über meinen psychologischen Wahnsinn sprechen. Vielleicht habe ich das auch schon mal in der Vergangenheit. Es geht um das beliebte Spiel des Kerzenratens.
Kerzenraten?
Habe ich davon noch nie erzählt?
Nein.
Da geht es darum, dass man sich am Tannenbaum mit den brennenden Kerzen, die selbstverständlich aus echtem Wachs bestehen und Feuer auf sich tragen.
Friedrich Merz wäre stolz auf dich.
Ja, ein Glück. Hat er auch echte Kerzen?
Na, der hat gesagt, wer echte Kerzen anzündet, der muss weniger heizen.
Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Friedrich weiß, wie es geht.
Dafür ist er bekannt.
Ja, das ist tatsächlich so. Die entwickeln eine ordentliche Wärme.
Ja.
Auf jeden Fall spielen wir seit langer Zeit, und das kommt aus der Familie meines Vaters, da hat er mir gerade erzählt, gestern, die hatten das früher, dass sie irgendwie beim Adventskaffee jeder eine Kerze, so wie diese kleinen, ich weiß nicht, ob so Geburtstagskerzen oder auf jeden Fall so welche, die innerhalb von 20 Minuten runterbrennen.
Ja.
Hat jeder auf seinen Teller so eine bekommen und dann wurden die alle gleichzeitig angezündet und dann haben sie gespielt, wessen am längsten durchhält.
Und wo rät man jetzt etwas?
Da ist ja noch kein Raten mit verbunden, aber dann wohl kam the next step of evolution.
Mhm.
Dann hat man sich am Tannenbaum eine Kerze relativ am Anfang ausgesucht, von der man glaubt, dass sie am längsten brennt.
Auf welcher Basis?
Verschiedene. Da gibt es wilde Theorien.
Okay.
Erstens kannst du natürlich relativ, wenn du nicht direkt am Anfang, sondern nach ein paar Minuten gucken, welches noch relativ groß. Thermik spielt eine Rolle. Warme Luft steigt nach oben. Es gibt die Theorie, dass die oberen Kerzen mehr erhitzt werden, das Wachs schneller schmilzt, ja, als die unteren Kerzen. Die oberen werden zuerst angezündet. Dann gibt es sowas wie Windbewegung. Es gibt welche, die ein bisschen geschützt sind, wo nicht so viel geflackert wird. Und da gibt es ewige Diskussionen in meiner Familie darüber. Aber es ist einfach höllenspannend. Wie ein Snooker-Weltmeister-Match. Und weil es dann am Ende gibt es auch so krasse Effekte. Manche brennen mit großer Flamme und andere sind schon ganz, ganz klein, aber dadurch auch sparsam. Die haben eine kleine blaue Flamme und süffeln langsam so das flüssige Wachs auf dem Teller noch aus, während die anderen stolz mit großem Kerzenstumpf noch brennt, aber ganz schnell weg sind. Die letzten werden die ersten sein. Das ist alles dabei. Alles wird geboren. Man braucht keine Sportevents mehr, wenn man das Spiel spielt. Das ist aber gar nicht die Geschichte, die ich dazu erzählen will, sondern meine Rolle in dem Ganzen ist, ich habe das immer geliebt und gerne gespielt, aber ich spiele es nicht mehr und inzwischen möchte ich eigentlich allen anderen verbieten, es zu spielen, weil ich durch dieses Spiel, egal ob ich eine eigene Kerze habe oder nicht, gebunden bin für eine Dreiviertelstunde und am Ende dieses Dings, wenn es sich zu Ende neigt, stehe ich wie ein Irrer vor dem Baum und habe ständig alle im Blick und gucke genau, wie es sich entwickelt. Und jetzt ist die aus. Und Moment, die flackert schon. Flackern ist ein schlechtes Zeichen. Instabilität, da ist wahrscheinlich an einer Stelle schon kein Wachs und Ziel. So, und ich kann nicht mehr weg von dem Baum gehen. Ich bis zum Schluss muss ich wissen, welche Kerze gewinnt. Und es ist jetzt schon seit Jahren so, dass ich das beobachte, dass ich Gefangener dessen bin und trotzdem nicht davon los kann. Das
ist wie eine Sucht.
Und jetzt saßen wir an Heiligabend saßen wir da wieder und ich habe gesagt, bitte spiel das nicht, bitte spiel das nicht. Natürlich haben sie es gespielt und meine Kinder sind jetzt auch ganz begeistert. Und es war ein Drama. Und irgendwann sind alle ins Bett gegangen. Es war schon 23 Uhr, die Kinder waren ewig wach. Und die Kerze von meinem Sohn war eine der ersten, die ganz klein war und schwach war. Und er stand am Ende, alle waren weg. Nur noch er und ich. Und er stand auf der Fensterbank gebannt und guckte seine Kerze an. Und sie, alle anderen sind verreckt. Nach und nach und nach und nach. Und irgendwann war es zu spät. Das hat ewig gedauert. Dann musste er hochgehen. Und dann stand ich allein im Wohnzimmer und habe diese Kerze bewacht. Und dann waren es noch 3, noch 2. Und am Ende hat er gewonnen. Und das war das Schönste, was ich in diesem Spiel jemals erlebt habe. Und ich bin aufgeregt hochgelaufen. Er war schon im Bett und hat gesagt, deine Kerze hat gewonnen. Und er hat sich so gefreut. Und ich habe mich so gefreut. Das war das perfekte Weihnachtsmärchen.
Okay, das hast du sehr süß abgerundet. Und in ein schöneres Licht gerückt, den Irrsinn, den du da vorher beschrieben hast. Ich habe diese Podcast-Folge angefangen mit, manchmal klingt es, als wäre es anstrengend, du zu sein. Ja. Ich möchte auf diesen Satz nochmal verweisen. Es ist ja wirklich wie bei einem Suchterkrankten, offenbar, wenn es um das Spiel Kerzenraten geht. Was kann man daraus für eine Message mitnehmen?
Ich weiß noch nicht, ob es irgendjemand nachvollziehen kann auf diesem Planeten.
Es ist so, als hättest du ein Alkoholproblem und hast den Wunsch, trocken zu werden und gehst dann irgendwo hin.
Ja.
Und sagst dann, okay, Leute, unterstützt mich, trinkt selber nichts und vor allem gebt mir nichts.
Ja.
Und alle um dich rum stehen aber da selber mit was in der Hand und drücken mir das in die Hand, weil sie auf jeden Fall
weiterstehen. Mein Sohn drückt mir was in die Hand.
Ja.
Mein 5-jähriger Sohn drückt mir ein Bier in die Hand.
Ja.
So ist das. Mir als alkoholkranken Menschen.
Ja, genau.
Und trinkt sich selber ordentlich satt am Rum.
Und am Ende hat er gewonnen.
Er hat das Trinkspiel gewonnen.
Er hat am besten gemeiert.
Oh.
Ui, ja, das war doch nochmal eine schön weihnachtliche Geschichte zum Ende. Wir hoffen, dass ihr auch schöne Feiertage hattet und wir hoffen, dass ihr mindestens so viel Spaß an dieser Folge hattet wie wir. Ich hatte Spaß an dieser Folge, kann ich sagen.
Ich auch.
Am Anfang musste meine Schale noch aufgeknackt werden, meine soziale Rückzugsschale, aber ich bin aus dem Konkord ausgebrochen währenddessen, das war schön. Und jetzt kann der Tag starten um 18:22 Uhr.
Wird er auch.
Er wird jetzt noch
gute Dinge tun.
Genau. Kommst du gleich mit rüber, dass wir kochen und essen?
Kann ich.
Schön.
Gerne machen.
Es wird Römertopf geben.
Nichts vor. Oh, wie schön.
Hast du schon mal Römertopf?
Was ist da drin?
Verschiedenes.
Kartoffeln.
Ja.
Meistens im Römertopf.
Ja.
Schafkäse.
Ja.
Guck mal. Tomaten.
Ja.
Siehst du mal. Pfeffer.
Ja, sicher. Pilze.
Ja. Guck mal, Pilze, ja.
Mhm.
Köstlich.
Ja, das wird eine Köstlichkeit. Dauert halt ein bisschen leider immer, bis es fertig ist.
Wir können ja in der Zeit saufen.
Wir müssen auch noch, das ist auch wichtig, dass ich das im Podcast sage, wir müssen gleich noch auf der Terrasse Flaschen ausschütten, damit der Flaschenpostmensch, das gleich mitnehmen kann.
Machen wir.
Und dann kommen wir wieder hierher und machen Musik oder so.
So geht das.
So geht das. Das haben wir jetzt noch vor. Wir machen noch gute Sachen, wir wohnen beieinander. Morgen ist unser großer Livestream ab ungefähr 11 Uhr auf YouTube. Sucht nach den beleuchteten Brüder bei YouTube. Ihr findet uns. Ich schreibe vielleicht nochmal einen Link rein in diese Folgenbeschreibung.
Letztes Mal haben wir
bei Twitch gemacht.
Nein, darum geht's mir nicht. Letztes Mal haben wir in der ersten Folge nach dem Jahresrückblick darüber geredet, dass wir es dieses Jahr besser machen müssen, Leuten Bescheid zu sagen.
Ja.
Weil du gesagt hast, hinterher hätten dich mehrere Leute angeschrieben oder gesagt, wir wussten gar nicht Bescheid.
Ja. Ich habe das jetzt in meinem WhatsApp-Status und bei Instagram beworben bereits. Werde das aber nochmals tun.
Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen einzelne Menschen, die letztes Mal enttäuscht waren, noch reinschreiben.
Ja.
Das machen wir auch noch heute Abend.
Wenn ihr letztes Jahr enttäuscht wart, werdet ihr gleich von uns hören. Nein, werdet ihr wahrscheinlich nicht, weil wir nicht mehr wissen, auch wer das war.
Alles. Ach so, ja.
Sagt es weiter.
Spread the fucking word.
Und dann sehen wir uns Silvester vormittags. Und bis dahin sagen wir, gehabt euch wohl.